Also wenn wir ressourcenschonend und nachhaltig uns auch als Sportler ernähren wollen, wäre ein ganz wichtiger Schritt, dass wir eben auch darauf achten, dass unsere Eiweißaufnahme in diesen Bereichen bleibt, für die es eine Evidenz gibt, dass wir daraus einen Nutzen ziehen können und sorgfältig mit Eiweißpräparaten umzugehen und die wirklich zielgerichtet einzusetzen und eben auch richtig dosiert einzusetzen.
Hi, willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Der Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg in die Boulder Base Bremen. In der letzten Folge gab es viel Nerdwissen zum Thema Muskelaufbau und Proteine. Sporternährungsexpertin Dr. Claudia Osterkamp-Behrens war da zu Gast. Etwas hat in der Folge gefehlt, nämlich die Frage, welche Lebensmittel sind besonders zu empfehlen für eine ausreichende Proteinzufuhr für Sportler? Und darum geht's jetzt in Teil 2 vom Proteingespräch mit Claudia. KI macht auch vor der Boulderhalle nicht halt. Es gibt ziemlich viele InformatikerInnen, die bouldern und sich überlegen, wie man KI an der Boulderwand einsetzen kann. Das hat mir Sina Schreiber erzählt. Sie hat für ein Uni-Projekt unter anderem probiert, ob man per KI Routen fürs Kilterboard erstellen kann. Und sie erzählt davon im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem Ernährungsgespräch an Claudia Osterkamp-Behrens.
Ja, hallo Juliane, freue mich, dass wir einen Teil 2 haben. Bin gespannt auf die Fragen.
Ja, wir haben im ersten Teil ja schon ganz viel über diese ganzen chemischen Hintergründe der Proteine und Theorien bei der Ernährung und Sport gesprochen. Aber ich habe noch mal konkretere Fragen zu Nahrungsmitteln. Also wo ist denn viel davon drin, was wir so brauchen? Und da gab es auch einige Fragen von Hörerinnen und Hörern. Also lass uns das mal noch machen. Mhm. Welche Nahrungsmittel sind denn besonders gute Proteinquellen? Beziehungsweise gibt es Nahrungsmittel, die Protein haben, aber mehr oder weniger gut geeignet sind für unsere Zwecke?
Das ist jetzt schon wieder eine Frage, da kann man eine halbe Stunde drüber sprechen. Also erstmal vielleicht die gute Nachricht, also Eiweiß ist schon relativ weit verbreitet, ne? Also eigentlich alle Lebensmittel enthalten in irgendeiner Form Eiweiß, weil es ja auch für Pflanzen und für Tiere auch ein wichtiger Nährstoff ist und die ja auch das Eiweiß sozusagen für ihren Stoffwechsel, für ihr Überleben sozusagen brauchen. Deswegen haben wir es schon sowohl in pflanzlichen Lebensmitteln als auch in tierischen Lebensmitteln. Und wenn man da so eine gute Mischung macht, also sozusagen die ganz landläufige Ernährung vielleicht, ein bisschen tierische Produkte und eben auch gut pflanzliche Anteile mit dabei hat, da gut durchmischt, dann muss man sich eigentlich über seine Eiweißaufnahme normalerweise überhaupt keine Gedanken machen, weil insgesamt einfach genug zusammenkommen und gerade tierische und pflanzliche Eiweiße sich ja an sich auch perfekt ergänzen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es ein bisschen, also mit einer rein pflanzlichen Ernährung vielleicht ein bisschen schwieriger ist, seinen Eiweißbedarf zu decken. Was einfach damit zusammenhängt, dass die pflanzlichen Eiweiße grundsätzlich schon mal weniger Eiweiß enthalten pro 100 Gramm. Also wenn wir sie jetzt nicht verarbeiten, ne, sondern so wie man sie erntet quasi, eben weniger Eiweiß pro 100 Gramm enthalten als tierische Eiweiße. Dann kommt dazu, dass das Eiweiß, das in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten ist, nicht so gut aufgenommen werden kann. Da spricht man ja von der sogenannten Bioverfügbarkeit. Also die Frage eben, wie viel von dem Eiweiß und den Aminosäuren, die ich jetzt mit dem Lebensmittel aufgenommen habe, kommen auch wirklich dann in der Leber und dann im Blut an. Und da ist es eben so, dass der Darm da größere Probleme hat, das Eiweiß aus pflanzlichen Lebensmitteln wirklich rauszulösen und aufzunehmen. So Pi mal Daumen kann man sagen, dass tatsächlich aus pflanzlichen Lebensmitteln ungefähr 10-20% weniger Protein aufgenommen wird, als wenn wir die gleiche Menge Eiweiß jetzt mit tierischen Lebensmitteln aufnehmen würden. Und der dritte Punkt vielleicht nochmal, warum eben auch immer wieder über dieses pflanzlich oder tierisch so diskutiert wird, ist schon, dass die pflanzlichen Eiweiße einfach weniger an diesen essentiellen Aminosäuren enthalten, also den Aminosäuren oder Legosteinen, die wir eben unbedingt aufnehmen müssen, die wir nicht selber herstellen können. Und da ist es eben so tatsächlich, dass die in tierischen Produkten einfach mehr drin sind, als sie dann in pflanzlichen drin sind. Und das sind so ein bisschen die Punkte, warum eben es tatsächlich, und das ist schon ein Fakt, es einfach schwieriger ist, aus pflanzlichen, also bei einer rein pflanzlichen Ernährung seinen Eiweißbedarf gut abzudecken, als wenn ich jetzt eben tierische Produkte mit reinnehme. Aber das geht, also das heißt eine vegane Ernährung, damit kann ich meinen Eiweißbedarf decken. Ich muss halt ein bisschen mehr drüber nachdenken vielleicht. Und gerade als Sportler, wenn ich halt auch ja insgesamt ein bisschen mehr Eiweiß brauche, muss ich mir schon ein paar mehr Gedanken drüber machen, wie ich das Eiweiß mengenmäßig auch abdecken kann, als wenn ich jetzt eben auch tierische Produkte esse.
Mhm. Darüber würde ich natürlich gerne noch mehr wissen. Ein Beispiel, von dem ich bloß gelesen hatte, was ich dir noch fragen wollte, ist, ich habe ja auch im ersten Teil des Interviews gesagt, so ich kriege ständig bei Instagram jetzt so Werbung reingespült für Proteinpulver-Shakes. Und da habe ich dann auch gehört, so in unserem Pulver ist aber kein Sojaprotein enthalten, weil das ja eine schlechte Proteinquelle wäre. Ist das so?
Nein, das ist Quatsch. Also unter den pflanzlichen Eiweißen gilt aktuell Sojaprotein als das Hochwertigste. Das enthält alle essentiellen Aminosäuren, auch in etwa in den Mengen, wie wir sie in unseren Proteinketten einbauen und ist damit besser aufgestellt als sämtliche anderen pflanzlichen Eiweiße. Jetzt muss man sagen, dass es bei den, also untersuchungstechnisch pflanzliche Eiweiße noch lange nicht so gut untersucht sind wie jetzt tierische Eiweiße. Vor allem die Milch ist wirklich das mit Abstand am besten untersuchteste Eiweiß. Und dann ist Soja-Eiweiß das Eiweiß unter den pflanzlichen, das am besten untersucht ist. Aber grundsätzlich von der Aminosäuren Zusammensetzung her alleine schon mal schneidet Soja bombastisch gut ab. Und wenn man, also wenn jetzt ein Veganer mich fragen würde, welches Eiweiß soll ich mir denn kaufen als Shake? Ich will mir einen Eiweißshake kaufen, dann würde ich immer sagen, schau mal nach einem Sojaprotein, weil da, gerade bei dem auch Pulver, Sojaproteinpulver, da sind wirklich alle Aminosäuren so drin, wie der Körper es für seinen Aufbau braucht. Und die Resorption, also die Menge, die sozusagen aus einem Eiweißpulver aufgenommen werden kann, die ist bei pflanzlichen Eiweißen ja genauso gut wie bei tierischen. Also diese Unterschiede, dass 10-20% weniger Eiweiß aufgenommen wird als bei tierischen, das haben wir nur beim intakten Lebensmittel. Also wenn ich jetzt Sojabohnen nehme und gucke, da sind 100 Gramm Eiweiß drin in der Menge, die ich dabei mit den Sojabohnen esse und ich esse dann ein Fleisch in der Menge, dass 100 Gramm Eiweiß drin sind, dann würde bei der Sojabohne eben weniger von diesen 100 Gramm ankommen im Blut als beim Fleisch. Wenn ich das aber jetzt als Präparat habe, also ein Soja-Eiweißpulver und Rindfleisch ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel und ich nehme dann ein Milchproteinpulver, dann kommt auch die gleiche Menge in etwa an. Das heißt, diese Resorptionsprobleme, die wir bei pflanzlichen Eiweißen haben, die werden sozusagen, also die verschwinden, wenn wir es als Pulver aufnehmen.
Okay, das spricht ja jetzt gerade sehr für diese Pulver. Also das wäre ja auch noch eine Frage. Ist so dieses Pulver so eine Art schlechter Ersatz für richtige Ernährung, also für Proteine aus richtigen Nahrungsmitteln?
Ja, also ich bin absolut ein Food-First-Fan. Ne? Also ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungsberaterin. Für mich ist immer wichtig, dass wir richtige Lebensmittel einsetzen. Und wir sehen auch, je mehr wir uns jetzt ja auch mal mit der Lebensmittelbasis sozusagen beschäftigen in Studien, sieht man ja auch, dass es eben nicht nur um Nährstoffe geht, sondern dass es schon auch darum geht, wie diese Nährstoffe verpackt sind. Also wenn die dann eben im intakten Lebensmittel sind, also man spricht da ja immer so von der Lebensmittelmatrix, dann werden die eben auch anders aufgenommen. Wir haben noch Begleitstoffe dabei, die für den Stoffwechsel günstig sind und für die Gesundheit auch günstig sind. Also es ist immer gut, zunächst mal zu schauen, dass man alle seine Nährstoffe mit normalen Lebensmitteln aufnimmt. Es gibt von den Studien her keinerlei Hinweise darauf, dass ein Eiweißpräparat besser wirkt, egal ob pflanzlich oder tierisch, dass das Eiweißpräparat besser auf die Muskulatur jetzt zum Beispiel, Muskelproteinsyntheserate oder sowas wirkt, als wenn ich die gleiche Eiweißmenge über ein Lebensmittel aufnehme. Das heißt also, diese Proteine im Kontext einer Mahlzeit aufzunehmen, wo dann eben auch Kohlenhydrate mit drin sind und wo dann vielleicht noch ein bisschen Obst oder Gemüse mit dabei ist, damit eben auch noch andere Stoffe mit reinkommen, macht am meisten Sinn. Wenn ich das aber nicht kann, weil ich in der Früh ins Krafttraining gehe und dann direkt in den Job muss zum Beispiel oder wenn ich mich eben vegan ernähre zum Beispiel und sehe, dass ich einfach die notwendige Eiweißmenge über meine normale Ernährung nicht hinkriege, also nicht ausreichend Eiweiß aufnehmen kann, dann macht ein Eiweißpräparat total Sinn, um eben diese Lücke zu schließen. Und da würde ich das immer einsetzen.
Man kann natürlich aber auch so einen Proteinshake so pimpen. Also du könntest ja auch sagen, dass du da irgendwie Haferflocken mit reinmachst oder noch Obst mit reinschneidest. Ersetzt es dann dieses, dass da gar keine richtigen Lebensmittel drin sind? Ist das gut?
Also wenn du dir schon die, ich würde das andersrum sehen, wenn du dir schon die Mühe machst und die Haferflocken und das Obst in einen Mixer gibst, dann würde ich da einfach nochmal, wenn ich tierisches Eiweiß einnehmen will, genauso Kuhmilch und Joghurt mit dazu machen. Oder eben einen Sojadrink mit reinnehmen und vielleicht noch ein paar Sojaflocken, wenn ich es jetzt vegan machen will. Oder eben irgendwie eine Erbsenmilch oder sowas. Also dann kann ich ja auch schon eine normale Eiweißquelle mit reinnehmen. Ich würde den Eiweißshake immer dann sehen, wenn ich sowas eben überhaupt nicht machen kann. Also man kann das natürlich trotzdem auch mit dem Proteinpulver machen, natürlich. Also ich meine, ich würde auch in dem Kontext, würde ich jetzt ja das Eiweiß damit ausgleichen. Aber wenn ich sowieso schon am Mixer stehe und mir sowas mache, dann würde ich einfach das normale, würde ich eine normale Eiweißquelle mit reinnehmen. Und was nichts, also was ich nicht für sinnvoll halte tatsächlich, ist das, was man in Instagram so viel sieht. Na, diese vielen Videos, wo da so super schlanke Mädels sich morgens ihr Frühstück machen und dann da irgendwie einen Scoop von irgendeinem Eiweiß reinnehmen in alles mögliche andere. Also das schaut einfach nicht danach aus, dass das Eiweißpulver da genutzt wird, um eine bestimmte Eiweißmenge zu erreichen, sondern die, da wird ja auch argumentiert, ja, und dann kriege ich noch ein bisschen Vanillegeschmack da rein, indem ich dieses XY-Pulver nehme. Also dann wird es ja eigentlich degradiert zu einem Geschmacksthema. Die Wahrscheinlichkeit, dass trotzdem zu wenig Eiweiß in dem Müsli dann drin ist, wenn sonst ja keine Eiweißquelle dabei ist, ist relativ groß. Und dann finde ich es, ehrlicherweise gesagt, auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt, den wir ja heute irgendwie in der Ernährung auch mitdenken sollten, eigentlich nicht gut. Eiweißpulver, wo man ja auch eine hohe Anteil der Ressourcen jetzt auch, die wir auf der Erde haben, ja schon nutzt. Das sind ja trotzdem mal Lebensmittel gewesen, die man dann ja wirklich auseinandernimmt und nur dieses Eiweiß da rauslöst und den Rest, keine Ahnung, was die damit dann eigentlich machen. Mhm. Hohe maschineller Einsatz. Also das ist einfach irgendwie insgesamt, finde ich, es ist ja ein hochverarbeitetes Lebensmittel und kostet damit ja auch Energie und Wasser und alles. Und das dann nur zu nutzen, um dann letztendlich da ein bisschen Vanillegeschmack rein zu bringen, um bei dem Beispiel zu bleiben, finde ich jetzt irgendwie vom Nachhaltigkeitsaspekt her nicht gut. Und es ist auch dann eigentlich ja nicht zielgerichtet eingesetzt. Und einen Eiweißshake würde ich immer zielgerichtet einsetzen.
Verstehe. Das war auch ein Aspekt, den ich noch gar nicht bedacht hatte dabei. Wenn ich mir jetzt so einen Shake kaufen möchte, weil ich weiß, ich habe am Tag Situationen, wo ich das gar nicht anders hinkriege mit dem Protein. Mhm. Worauf könnte man achten? Was ist denn ein gutes Produkt?
Grundsätzlich mal, jeder Eiweißshake ist eigentlich relativ, also ist ein gutes Produkt insofern, als er natürlich dann auch vor allem Eiweiß enthält. Ne? Also das heißt, wichtig ist, ich schaue mal auf die Zutatenliste von dem Produkt und guck mal, ob da von den Zutaten her auch vor allem mal was aus dem Eiweißbereich drin ist. Die müssen das ja draufschreiben. Ne? Also das heißt, ich würde dann ja bei der Zutatenliste, das ist ja vom, also lebensmittelrechtlich sozusagen, ist es ja vorgeschrieben, dass die Hersteller alles angeben müssen, was sie da in so ein Lebensmittel reinbauen und solche Shakes gelten ja als Lebensmittel, also das heißt, sie müssen das auch, dieses Lebensmittelrecht befolgen. Und wenn ich die Zutatenlisten hinten anschaue, dann kann ich ja gut lesen, was ist denn da eigentlich drin? Und dann steht da eben vielleicht Milcheiweißkonzentrat oder Hydrolysat oder Sojahydrolysat, Sojaproteinhydrolysat oder irgendwie sowas. Und daran kann ich ja schon mal erkennen, wenn das an den ersten Zutatenstellen steht, dass es auf jeden Fall wirklich in erster Linie Protein ist. Und dann kann ich damit auf jeden Fall eine hohe Proteinmenge aufnehmen, bei relativ geringer Proteinmenge oder Pulvermenge. Jetzt ist die Frage, wofür brauche ich es? Na, also will ich ein Proteinpräparat einfach wirklich so als Ergänzung, damit ich halt meine insgesamte Eiweißmenge von, sagen wir mal, 1,6 oder 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag erreichen kann. Dann würde ich sagen, kommt es eigentlich nur darauf an, dass es eben wirklich ein Proteinpräparat ist und dass ich es dann eben auch so anmische, also von der Menge her, Pulvermenge nehme, dass ich eben auch auf zum Beispiel diese Eiweißportion komme von 20 bis 30 Gramm Eiweiß. Dass ich wirklich sagen kann, das ist jetzt eine Eiweißportion, die ich eben viermal am Tag aufnehmen will. Wenn ich sage, ich will es jetzt wirklich fürs Optimum beim Krafttraining haben und dass es eben wirklich auch meine Muskelproteinsyntheserate optimal anregt, dann könnte man nach der Proteinquelle gehen. Also wenn ich dann ein Molkenprotein-Eiweiß nehme zum Beispiel, also Eiweißpräparat nehme oder ein Milcheiweißpräparat nehme, dann muss ich gar nicht weiter gucken, weil das hat die optimale Proteinzusammensetzung. Da wissen wir aus vielen, vielen Studien, dass das Molkenprotein, im Englischen ist das ja das Whey-Protein, das wird ja bei uns oft übernommen dann auch, dass Whey auf der Büchse steht praktisch, oder eben ein Milcheiweiß, dass das die Muskelproteinsyntheserate Kohlenhydrate wirklich optimal stimuliert. Also da muss ich nur noch die richtige Menge nehmen, dann passt alles. Bei den pflanzlichen Alternativen ist es so, dass man in den Messungen immer wieder gesehen hat, dass das Sojaprotein etwas schlechter abschneidet als das Milcheiweiß. Also es stimuliert schon auch die Muskelproteinsyntheserate, aber immer ein bisschen schlechter. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass Sojaprotein im Unterschied zum Milcheiweiß eben und vor allem eben auch zum Molkeneiweiß etwas weniger Leucin enthält. Da gibt es diese Leucin-Hypothese, haben vielleicht schon ein paar Hörerinnen und Hörer auch gehört, weil das schon auch ziemlich so in Instagram und so schon mit auch unterwegs ist. Leucin ist eine von diesen Legosteinen, die essentiell sind. Also das heißt, das ist eine essentielle Aminosäure, die wir unbedingt aufnehmen müssen, weil sie in unsere Ketten eingebaut gehört. Leucin hat aber eben auch noch zusätzlich eine Signalfunktion. Und wenn da eine bestimmte Menge, da gibt es so eine Leucin-Schwelle, wenn da eine bestimmte Menge im Muskel anflutet, dann wird die Muskelproteinsynthese von 0 auf 100 voll angeschaltet. Und man denkt, dass deswegen eben wegen diesem Unterschied im Leucingehalt das Milcheiweiß tatsächlich etwas besser die Muskelproteinsyntheserate stimuliert, also höhere Werte erzielt als das Sojaprotein. Und woher könnte man jetzt überlegen, dass man eventuell guckt, wenn man ein pflanzliches Eiweiß nimmt, also ein Sojaprotein, dass man nochmal drauf schaut, ob das Leucin angereichert ist. Es gibt noch nicht viele Präparate in dem Bereich, aber die wird es demnächst geben, weil es auch eine erste Studie jetzt gegeben hat, die gezeigt hat, dass wenn man ein pflanzliches Protein mit Leucin anreichert und dann eben eine ähnlich hohe Leucinmenge in der Portion Eiweiß drin hat wie im Milcheiweiß, dass dann tatsächlich auch das pflanzliche Protein die Muskelproteinsyntheserate genauso stimuliert, wie das Milchprotein das macht. Also das wäre beim Soja, könnte man das noch als Alternative machen. Das heißt, ich würde, wenn ich vegan bin und kein Milch, also kein tierisches, das ist ja das Einzige, das wir haben eigentlich, das Milchprotein, das man dann kaufen kann, nehme ich ein Sojaprotein. Wenn ich es ganz besonders für den Muskelaufbau gut machen will, gucke ich noch, ob ich ein Leucin angereichertes bekomme. Da reichen dann aber auch so 1,7 bis maximal 3 Gramm Leucin da in einer Eiweißportion. Mehr muss das auf keinen Fall sein. Wenn ich auch kein Soja will, dann wäre ich bei mehr Komponentenprotein. Dann wäre wichtig bei den pflanzlichen Proteinen, dass man eben nicht nur ein Reisprotein zum Beispiel nimmt, sondern dass man das Reisprotein dann mit einer Hülsenfrucht kombiniert, also mit Erbse zum Beispiel, damit sich diese beiden pflanzlichen Eiweiße gut ergänzen können, weil beide nämlich bei ein paar dieser essentiellen Legosteine sozusagen zu wenig drin haben, sich aber da gut ergänzen. Also das Getreide sozusagen bringt den gelben Legostein mehr mit, als die Hülsenfrüchte haben. Und die Hülsenfrüchte bringen den lila Baustein mehr mit, der beim Getreide ein bisschen fehlt. Und mehr Komponentenprotein heißt ja, dass es eben Proteinquellen sind, die von unterschiedlichen Lebensmitteln kommen. Also die eine Komponente wäre die Hülsenfrucht und die andere die Getreide. Und auch da könnte man jetzt wieder gucken, ob man halt ein Präparat auswählt, das Leucin angereichert ist, wenn man das auf dem Markt findet, weil das gleiche gilt wie beim Soja. Und jedes Eiweißpräparat, gerade noch letzter Satz dazu, sollte auf der Kölner Liste stehen. Weil man dann eben einfach auch sicher sein kann, dass da nicht irgendwelches anderes Zeugs drin ist. Wir haben ja das Problem, dass Nahrungsergänzungsmittel ganz generell schlecht kontrollierte Lebensmittel sind. Der Prozess, wie man Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt schmeißen kann, die sind, also es ist super easy, ganz niedrige Hürden, jeder kann da irgendwas machen und es wird eben kaum kontrolliert, was da drin ist. Und wir sehen das immer wieder bei Kontrollen der Lebensmittelbehörden, dass Nahrungsergänzungsmittel eben Substanzen drin haben, die gesundheitsschädlich sein können, die auch einen positiven Dopingtest auslösen können. Deswegen nicht irgendein 0815 Präparat nehmen, sondern ich würde immer gucken, dass es auf der Kölner Liste steht.
Okay, das muss verlinkt werden in den Shownotes.
Ja, unbedingt.
Du hast gerade schon dieses Hydrolysat angesprochen. Mhm. Es gibt auch das Proteinisolat, was in diesen Shakes immer drin ist. Kannst du nochmal sagen, was das alles ist? Du meintest, es gibt also Isolat, Konzentrat und Hydrolysat.
Genau. Das gibt es eigentlich auch von jeder Proteinsorte. Also das haben wir beim Soja auch, dass es ein Soja-Proteinkonzentrat gibt und ein Isolat und ein Hydrolysat. Der Unterschied ist eigentlich die Verarbeitung. Beim Konzentrat kann man sagen, ist die Verarbeitung sehr gering. Das heißt, es wird vor allem als Wasser entzogen und dann wird das Kristalline mehr oder weniger, also wird ein bisschen gereinigt, aber dann ist es im Grunde schon das fertige Pulver. Das heißt, in dem Pulver ist dann auch die Konzentration an Eiweiß ein bisschen geringer und es sind eben auch noch viele Begleitstoffe aus dem Lebensmittel mit drin. Also bei der Milch zum Beispiel findet man dann im Milcheiweißkonzentrat oder auch im Molkeneiweißkonzentrat schon auch noch ordentliche Mengen an Laktose. Das heißt, Menschen, die jetzt mit der Laktose ein Problem haben, eine Laktoseintoleranz haben, die werden wahrscheinlich auch so ein Milcheiweißkonzentrat nicht so gut vertragen. Und man muss eben diese Konzentrate, muss man immer eher ein bisschen mehr Pulver nehmen, damit man eben auf die entsprechenden Eiweißmengen kommt. Dafür sind die aber auch, weil sie ja geringer verarbeitet sind, in aller Regel auch ein bisschen preislich günstiger. Die Isolate sind dann die nächste Verarbeitungsstufe. Da wird einfach dann nochmal mehr gereinigt und da werden viele Begleitstoffe werden rausgenommen. Bei den Isolaten haben wir dann oft auch nochmal so Zahlen auf den Banderolen. Da steht dann irgendwie Whey Protein 90 oder sowas. Und das heißt dann im Grunde, dass eben 90% des Pulvers wirklich auch Protein sind, weil eben die Reinigung höher ist. Das heißt, es wird im Grunde der komplette Fettanteil rausgenommen. Es werden viele Pflanzenbegleitstoffe auch von der, die ja bei der Sojabohne mit dabei sind, werden gereinigt und kommen raus. Und auch bei den Milch-Eiweißpräparaten ist es so, dass die Laktose schon deutlich reduziert ist, also nur noch Spuren enthält und deswegen eben auch für laktoseintolerante Menschen in der Regel besser verträglich sind. Und das Hydrolysat ist dann schon, also es ist schon super hoch gereinigt, da sind die Proteinketten in aller Regel dann auch schon auseinandergenommen. Das heißt, wir haben schon auch viele Peptide mit drin, also kurzkettige Proteine. Und da ist wirklich dann an Begleitstoffen und so weiter gar nichts mehr drin. Die schmecken deswegen auch eher ein bisschen bitter, weil wenn man diese langkettigen Eiweißketten eben so ein bisschen abkürzt und so eher so Aminosäuren schon frei drin hat, dann verändert sich der Geschmack tatsächlich in bitter. Es ist sehr teuer insgesamt, hätte dann aber auch wirklich sonst nichts drin. Also das heißt, für Laktoseintolerante zum Beispiel ist dann, die jetzt auch mit dem Isolat nicht zurechtkommen, könnte man dann eben auch ein Hydrolysat einsetzen. Von der Wirkung auf den Muskel sind alle drei gleich gut. Also es ist wirklich dann eher eine Verträglichkeits- und Kostenfrage und was einem vielleicht auch am besten schmeckt, das kann man dann für sich eben auswählen.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mir so diese ganzen Inhaltsstoffe angucke, also ich gucke immer mehr auf die pflanzlichen Produkte, dass Erbse irgendwie ganz, ganz groß jetzt immer da drin ist und mit dabei ist. Wie gut ist Erbse, Erbsenprotein?
Ja, da fragst du mich jetzt was. Also ich habe das mal versucht zu recherchieren tatsächlich, eben weil ich tatsächlich auch mehr Anfragen dazu hatte. Das ist jetzt aber auch schon anderthalb Jahre her. Also bei der Erbse habe ich ein bisschen das Problem, dass es tatsächlich in den Studien zwei unterschiedliche Aminosäurenprofile gibt. Es gibt eines, wo die Erbse super ist, also wirklich in dem Bereich von der Sojabohne und damit eben wirklich alle Aminosäuren in ausreichenden Mengen drin hat und im Grunde genommen eben eine hohe Proteinqualität hat. Es gibt aber auch Untersuchungen, wo das Aminosäurenprofil, ne, also die Zusammensetzung aus den Aminosäuren bei der Erbse nicht gut ist. Und eben von diesen essentiellen Aminosäuren eben einige zu niedrig drin sind. Also speziell diese schwefelhaltigen sind ja immer sehr niedrig drin in den Hülsenfrüchten. Und das ist dann schon interessant, dass eben dann auch in den Studien, die man dazu liest, je nachdem, was für eine Quelle die da verwendet haben für das Aminosäurenprofil, eben die Erbse mal super abschneidet und mal eben auch ganz schlecht abschneidet. Ich habe keine Ahnung, wie die Aminosäuren, oder ich weiß nicht, wie ich es rauskriegen soll, wie die Aminosäurenzusammensetzung in den Erbsen Präparaten oder auch in den Erbsen ist, die wir hier so in Deutschland zum Essen und zum Kaufen kriegen. Deswegen muss ich da passen. Also sie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ne? Die Frage ist, ob sie besser ist als die Sojabohne oder genauso gut ist wie die Sojabohne. Da müsste ich jetzt ein Fragezeichen dahinter machen. Aber sie ist auf jeden Fall wie alle Hülsenfrüchte eine super und gute Eiweißquelle.
Mhm. Wobei bei Soja hattest du vorhin ja schon gesagt, da ist das mit dem Leucin wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Genau, das ist aber bei allen Hülsenfrüchten so. Also das wird, oder bei allen pflanzlichen Eiweißen so. Also da ist jetzt zumindest, ist mir nichts bekannt geworden jetzt, dass es irgendeine pflanzliche Eiweißquelle gibt, die im Leucingehalt auch so hoch ist. Es gibt auch keine andere tierische Quelle außer der Milch, die den Leucingehalt so hoch hat. Also deswegen gilt eben Milch tatsächlich als das prädestinierte Eiweiß, wenn man die Muskelproteinsyntheserate wirklich maximal anheben will. Bei, das muss man ja auch nochmal sagen, ne, bei einer vergleichsweise geringen Eiweißmenge. Ich kann das alles ausgleichen, also auch beim Sojaprotein zum Beispiel oder bei pflanzlichen Proteinen, indem ich einfach mehr Protein gebe. Eben so viel Protein gebe, dass ich die Leucinmenge eben in die Richtung oder in die Nähe von dem bringe, was wir im Milcheiweiß drin haben. Aber dann esse ich natürlich, also dann muss ich halt, wo ich beim Milchprotein beispielsweise halt, wo mir 20 Gramm Eiweiß ausreichen, um meine Muskelproteinsyntheserate optimal, na, wir reden immer von optimal, stimulieren kann, müsste ich dann halt beim Soja einfach 30 oder 40 Gramm einsetzen. Und das kann man machen, ne? Es ist aber natürlich auch wieder, es verbraucht mehr Ressourcen, wenn man so will. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, verbraucht vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen. Weiß ich jetzt nicht, wie das in der Abrechnung gegenüber der Milch dann umwelttechnisch wäre. Das sind ja auch sehr komplizierte Geschichten, die ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, worauf es jetzt dann ankommt genau und wie man die Dinge dann auch gewichtet. Und ich muss natürlich einfach auch mehr Eiweiß aufnehmen. Also ich nehme natürlich, wenn ich das Sojaprotein höher dosiere, nehme ich natürlich auch alle anderen Eiweiße höher auf, also Aminosäuren höher auf, die ich jetzt gar nicht brauchen würde. Na, und die man dann halt im Grunde genommen dann doch für den Energiestoffwechsel verwendet oder sowas. Ganz abgesehen davon, dass man auch mal klar sagen muss, bei einer veganen Ernährung ist es auch gar nicht so einfach, die Eiweißmengen so easy peasy mal zu erhöhen.
Ja, dann lass uns nochmal zu dem Punkt hingehen und vielleicht auch über die richtigen Nahrungsmittel sprechen. Mhm. Wenn ich jetzt als Sportlerin, Sportler mich pflanzenbasiert ernähren möchte, was können sozusagen die Schwierigkeiten sein? Wie kann man sie am besten ausgleichen?
Schwierigkeiten hat man bei der veganen Ernährung eigentlich vor allem mal als Sportler jetzt speziell die Eiweißmenge ausreichend zu erreichen, vor allem wenn ich eben höhere Eiweißmengen brauche und auch meine Energiemenge. Wenn ich halt statt, sag ich mal, als Nichtsportler vielleicht 2000 Kalorien am Tag verbrauche und als Sportler dann 3000, dann muss ich halt diese 1000 Kalorien mehr, ne, bedeutet dann schon, dass ich eben viele sehr voluminöse Lebensmittel, wenn ich jetzt wirklich auf Grundnahrungsmittelbasis meine Ernährung ausrichten will pflanzlich, muss ich halt schon relativ viele voluminöse Lebensmittel aufnehmen.
Was heißt voluminös?
Ja, also dass ich halt viel Menge auf dem Teller habe. Ne? Also wir können es mal vielleicht festmachen, gute Frage. Nehmen wir mal an, ich will 20 Gramm Protein aufnehmen. Dann müsste ich zum Beispiel bei den Sojabohnen, wenn ich jetzt nicht als Präparat machen würde, sondern wirklich als Sojabohne, ne, dann müsste ich 250 Gramm gekochte, also nicht roh, ne, sondern schon gekocht auf dem Teller, 250 Gramm Sojabohnen dafür essen. Beim Fleisch zum Beispiel würden wir 90 Gramm reichen. Oder bei den Eiern wären es 2 bis 3 Stück. Wenn ich das über Haferflocken machen will, dann müsste ich schon für 20 Gramm Eiweiß 150 Gramm Haferflocken essen. Das sind 15 Esslöffel. Das ist schon eine Menge. Während ich eben, wie gesagt, bei den Eiern bei 2 bis 3 Stück bin, beim Fleisch eben bei 90 Gramm. Und das ist ein bisschen das Problem bei allem letztendlich, dass ich eben bei pflanzlichen Lebensmitteln eben immer relativ viel Wasser mit dabei habe, relativ viele Ballaststoffe mit dabei habe und damit dann eben unglaublich hohe Mengen an Lebensmitteln auf dem Teller habe, die halt schnell meinen Magen voll machen und ich dann einfach das Gefühl habe, ich kann das nicht ganz aufessen, ich kriege das gar nicht rein, ne? Weil die Sättigung läuft ja stark über die Magendehnung und wenn der Magen eben schon stark gedehnt ist, dann werden Botenstoffe losgeschickt ans Gehirn, dass dann eben sagt, okay, du bist jetzt pappsatt, hör mal auf jetzt. Das ist wie so eine Art Sicherheitsschranke, ne, dass man eben nicht so viel da reinfüllt in den Magen, dass der Darm das überhaupt nicht mehr gebacken bekommen kann. Und das ist ein Problem, dass einfach man schnell in Portionsgrößen und Lebensmittelmengen kommt, die eben einen pappsatt machen, wo man aber eben noch gar nicht ausreichend Protein und auch durchaus Energie aufgenommen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass Sportler, die sich vegan ernähren, eben auch ein bisschen daran denken, dass sie durchaus auch mal höher verarbeitete Lebensmittel mit einsetzen dürfen und dass sie ja beim Protein beispielsweise ja auch eher mehr Protein brauchen, weil ja auch die Bioverfügbarkeit eben ein bisschen niedriger ist. Ich kann mal vielleicht eine aktuelle Studie gerade noch kurz erzählen, die jetzt ganz neu rausgekommen ist. Das ist die erste ihrer Art, wo die mal wirklich eine Ernährung in einem 10, also die haben 2 Gruppen gehabt. Beide Gruppen haben 10 Wochen Krafttraining gemacht mit ungefähr 5 Einheiten pro Woche. Und die eine Gruppe, das war schon Veganer, die haben sich schon vorher vegan ernährt. Und die andere Gruppe hat praktisch mit auch tierischen Produkten gegessen, auch schon immer. Und die haben jetzt beide Gruppen so eingestellt, dass die geguckt haben, okay, wie viel Energie braucht ihr denn? Und jeder Einzelne hat praktisch einen Ernährungsplan bekommen und auch teilweise Lebensmittel haben die auch gestellt bekommen, damit sie ihren Energiebedarf decken. Und sie haben beide Gruppen auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht eingestellt. Also das heißt wirklich eigentlich ja die Fleisch und Fisch und Milchprodukte essen, bräuchten gar nicht so viel. Denen würden ja die 1,6 reichen. Weil wir ja aber wissen, dass eben aus pflanzlichen Lebensmitteln das Protein schlechter aufgenommen wird, haben die praktisch mal die optimale Eiweißmenge für die Veganer eingestellt mit 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und haben die Fleischessen einfach auch so viel Eiweiß mitessen lassen. Und haben dann mal geschaut, wie ist denn dann eigentlich, wie entwickelt sich denn der Muskelaufbau? Und es ist wirklich schön zu sehen über diese 10 Wochen, dass beide Gruppen genau gleich viel aus dem Krafttraining rausziehen konnten, nämlich genau die gleiche Menge an zusätzlicher Beinmuskulatur zum Beispiel aufbauen konnten. Das haben die auch super gemessen über DEXA, so Muskelquerschnitt und so weiter gemessen. Also wirklich deutlich zu sehen, dass beide die gleichen Effekte beim Muskelaufbau aus dem Krafttraining rausziehen. Aber eben mit 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn wir jetzt es auf 1,6 gemacht hätten, da gibt es ja auch Studien dazu, dann wären die Veganer wahrscheinlich, hätten schlechter abgeschnitten. Und was jetzt interessant ist, ist, dass bei der veganen Gruppe war die tägliche Eiweißaufnahme im Schnitt 130 Gramm Protein am Tag. Mhm. Und von diesen 130 Gramm, die haben die im Grunde nur hinbekommen in dieser Studie jetzt, indem die denen tatsächlich auch extra so Mykoproteine, also das heißt so pilzproteinbasierte Lebensmittel dazugegeben haben. Also 70 Gramm, kann im Grunde sagen mehr als die Hälfte, kam im Grunde genommen über so höher verarbeitete Produkte, die Mykoproteine mit eingebaut haben. Und 40 Gramm von diesen 70 Gramm waren sogar wirklich Mykoproteinisolate. Also das heißt, sie haben wirklich die Proteinmenge im Grunde nur dadurch auf die 2 Gramm erhöhen können, indem sie eben höher verarbeitete Lebensmittel mit eingebaut haben, die im Grunde so eine Proteinverdichtung dann eben herbekommen und haben sogar einen Teil, man kann sagen ein Viertel, ne, mit 40 Gramm von 130, wirklich ein Viertel auch über so ein Proteinpräparat eingebaut. Und das finde ich schon interessant, weil sich das wirklich mit dem deckt, was meine Erfahrung ist. Dass du das über einen normalen Ernährungsplan und so weiter, isst mal ein bisschen mehr Soja oder mach dir doch mal eine Erbsenmilch in dein Müsli oder so. Das sind alles gute Tipps, aber die reichen unterm Strich in der Regel nicht aus, um die notwendigen Proteinmengen eben reinzubekommen. Und das ist das Problem in der veganen Ernährung, das man lösen kann. Aber man muss auch als Sportler jetzt speziell, glaube ich, schon ein bisschen offener sein, eben auch solche Produkte gezielt einzusetzen und schon auch mal ein bisschen mitzurechnen. So überschlägig komme ich jetzt beim Eiweiß dann eben auch in diese Mengen.
Ja, spannend. Also ich weiß ja, also es hören mir auch viele hier im Podcast zu, die sich auch vegan ernähren. Und ich höre aus dieser Community auch so ganz Unterschiedliches. Also es gibt Leute, die sagen, ja, ich ernähre mich schon immer vegan, ich habe noch nie ein Problem gehabt, damit irgendwie zu wenig Energie zu haben. Und die halt sehr dafür sprechen, sich vegan zu ernähren als Sportler. Und ich höre auch die Leute, die sagen, ich habe es mal probiert, ich kam gar nicht klar mit meinem Energiehaushalt. Also das hat, also ich habe gemerkt, ich muss nur essen die ganze Zeit, sonst kriege ich meinen Sport überhaupt gar nicht hin. Kann man sagen, es gibt vielleicht Körper, die eher mit einer veganen Ernährung klarkommen, die eher die Nährstoffe daraus filtern können als andere, anderer Stoffwechsel?
Nein, das würde ich überhaupt nicht so sehen. Also man müsste jetzt erstmal vielleicht schauen, eben schon mal die Anthropometrie, also die, sozusagen, wie sehe ich aus, wie groß bin ich, wie viel Muskelmasse habe ich, bestimmt ja maßgeblich schon mal meinen Energieumsatz, also schon der Ruheumsatz hängt ja davon ab. Also wenn du jetzt die Mengen vergleichst, die jetzt vielleicht eine 60-Kilo-Frau essen müsste im Vergleich zum vielleicht 90-Kilo-Mann, der jetzt wirklich viel Muskelmasse hat, da hast du ja schon eine Verdopplung des Energiebedarfs. Also das heißt, es hängt schon viel davon ab, wie viel Energie brauche ich denn überhaupt? Und du hast ja auch bei veganen Sportlern durchaus da Unterschiede. Und jemand, der nicht so einen hohen Energieumsatz vielleicht hat, ne, weil er eben nicht so groß ist vielleicht und weil er vielleicht auch weniger Sport macht als vielleicht ein anderer, noch dazu dann auch großer Sportler, der hat einfach einen geringeren Energiebedarf und die Magengröße ist doch die gleiche. Also ich meine, vom Magen-Darm-Trakt haben wir jetzt mit Unterschieden in der Größe und auch vom Sportvolumen ja keine großen Unterschiede. Und wenn ich jetzt sehr viel einen hohen Energiebedarf zum Beispiel habe, weil ich eben vielleicht sehr viel Felsklettern gehe oder weil ich noch zusätzlich auch noch mal regelmäßig joggen gehe zum Beispiel, dadurch vergrößert sich ja nicht mein Magen. Der bleibt immer gleich. Und ich muss dann aber auf einmal vielleicht 1000 Kalorien mehr da reinbringen, weil ich eben jetzt 1000 Kalorien am Tag, sage ich mal, über Sport verbrauche. Dann muss ich gucken, wie ich diese 1000 Kalorien mehr da reinbekomme, obwohl eben der Platz der gleiche ist. Also deswegen, es hängt schon, also ich würde sagen, es hängt mehr davon ab, welchen Energiebedarf oder welchen Energieumsatz habe ich, wo dann die Probleme sind. Und die Probleme haben eben in der Regel diejenigen, die einen hohen Energieumsatz haben. Also wenn wir jetzt Leute nehmen, die sich eben mit tierischen Produkten ernähren, vielleicht auch diesen mehr westlichen Ernährungsstil haben, wo man halt auch mal was Süßes dazwischen futtert und den Kuchen kaufen kann an jeder Ecke, weil es ja egal ist, ob da jetzt Milchprodukte mit drin sind oder nicht bei der Zubereitung. Dann ist natürlich, wenn die switchen auf eine vegane Ernährung, ist die Umstellung schon brutal. Also man braucht schon auch, glaube ich, eine gewisse Erfahrung dann auch. Was kann man denn essen? Man muss sich besser organisieren, viele Dinge mitnehmen, weil eben doch das vegane Angebot gerade to go, finde ich, noch nicht so ausgeprägt ist. In den Supermärkten hat sich's deutlich verbessert, was an Angeboten da ist und auch in den Biomärkten. Aber so to go beim Bäcker finde ich es nach wie vor noch schwierig, überhaupt ein veganes Angebot vom nicht veganen Angebot unterscheiden zu können. Und dann stehst du da beim Bäcker, hast Hunger, überlegst dir aber, du willst dich ja vegan ernähren, dann weißt du nicht, was du kaufen sollst, dann gehst du einfach. Und zack, kommst du wirklich ganz easy in so ein Energiedefizit. Also es ist schon auch das Know-how. Bin ich damit groß geworden, habe ich das schon länger gemacht. Und dann nehme ich den Sport dazu, dann weiß ich, glaube ich, auch eher, wie ich das erhöhen kann.
Okay. Wenn man beim Bäcker steht und die Leute fragt, was denn da drin ist, ist auch witzig. Die können dir ja manchmal gar nicht sagen, was in ihrem Gebäck drin ist. Das macht es ja noch schwerer.
Absolut, ja. Und man muss ja davon ausgehen, dass das meiste, was angeboten wird, dass da halt dann doch in irgendwelcher Form dann doch die Butter drin ist oder irgendwie Milch mit drin ist, Milchprodukt mit eingebacken ist und so weiter. Also es ist halt wirklich, glaube ich, noch sehr schwierig. Also wenn man das ernst nimmt jedenfalls. Ne? Ist ja auch mal die Frage, wie streng bin ich bei der veganen Ernährung und mache ich dann eben, wenn ich unterwegs bin, dann auch mal Abstriche und sage, nee, also mir ist jetzt wichtiger, dass ich, dass mein Körper Energie bekommt und dann kaufe ich jetzt eben dann einfach auch mal da irgendwas, auch wenn da vielleicht jetzt ein Käse drauf liegt oder wenn da vielleicht auch ein Milchpultchen ist oder was auch immer. Ne?
Ja. Was ich auch gerne von dir nochmal wissen wollte, ist, können wir mal so einen Tag durchgehen? Also erstmal, ich ernähre mich, also ich esse tierische Produkte und ich möchte einen Tag haben, wo ich, du hast ja auch vorhin schon gesagt, du bist sogar dafür, dass man 4 Mahlzeiten am Tag hat. Wie könnten diese 4 Mahlzeiten am Tag aussehen und was könnten die Proteinquellen sein?
Beim Frühstück, also wenn wir jetzt mal sagen mit tierischen Produkten, dann habe ich ja beim Frühstück mehrere Möglichkeiten. Entweder das klassische Müsli, da wäre ich voll der Fan davon, vor allem wenn ich den ganzen Tag über unterwegs bin, weil Müsli muss man halt löffeln und das kann man unterwegs immer schlechter machen. Deswegen würde ich Brotmahlzeiten eher unterwegs machen. Und dann kann ich ja da mein zum Beispiel Milchprodukt reinnehmen, ne? Also einen Joghurt zum Beispiel mit dazu nehmen. Da gibt's ja auch diese Joghurts griechischer Art, die ein bisschen, also die gibt's ja auch mit niedrigeren Fettstufen, wenn man nicht gleich die 10% essen will. Und die sind ja ein bisschen verdichteter im Eiweißgehalt, sodass ich dann damit auch die Menge reduzieren könnte. Ich könnte auch ein Skyr einsetzen oder einen Quark. Dann reduziert sich sozusagen meine Menge, weil das ja einen höheren Eiweißanteil hat. Aber auch wenn ich jetzt normal Milch oder Joghurt dazu nehme, kann ich zusammen, wenn ich das zusammenzähle mit normaler Müsli-Menge, ne, also schon 5 bis 8 Esslöffel irgendwo, da wird es drin liegen bei den meisten Aktiven, würde ich da ziemlich problemlos auf meine 20 Gramm Eiweiß kommen und kann ja noch ein bisschen Obst mit reinnehmen, zum Beispiel, dass eben auch dieser frische Anteil, man muss ja auch gucken, dass man seine 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag kriegt, dann wäre das noch mit eingebaut. Mittags wäre ich der große Fan, warm zu essen, weil das einfach, wenn ich am Nachmittag oder Abend noch mein Training habe, das eigentlich immer am besten ist. Ich kann bei warmen Mahlzeiten einfach viel einfacher noch mal eine größere Kohlenhydratmenge aufnehmen. Und wenn ich da jetzt, wir hatten ja vorhin gesagt, 20 Gramm Eiweiß stecken in 90 Gramm Fleisch. Also wenn ich ein Fleisch oder ein Fisch einsetze, mir würde an sich ein halbes Schnitzel locker reichen. Also kein Mensch, auch kein Sportler muss ein 200 Gramm T-Bone Steak essen. Also ich könnte irgendwas mit Geschnetzeltem machen. Da ist ja meistens der Fleischanteil ein bisschen geringer vielleicht. Ich könnte mir ein kleines Steak dazu machen. Ich könnte irgendwas mit Thunfisch machen auf dem Salat zum Beispiel und dann einfach nur ein Nudelgericht hinterher essen. Ich könnte in meine Tomatensoße, wenn ich Nudeln mit Tomatensoße mache, ein bisschen Hüttenkäse mit reinnehmen. Da steht ja auch die Eiweißmenge im Grunde auf der Packung. Und da kann ich es mir auch ausrechnen, wie viel ich da brauche. Ne? Also kann ich dann meine 100 Gramm oder 150 Gramm, ist ja jetzt auch keine große Menge, kann man da gut mit runternehmen. Ich hätte sogar bei dem Nudelgericht, wenn ich sage, ich mache die Nudeln plus die Tomatensoße und ich mache ein bisschen Parmesan drauf, könnte ich schon allein damit wahrscheinlich die 20 Gramm Eiweiß gut erwischen. Also es ist eigentlich kein Problem, glaube ich, bei einer warmen Mahlzeit. Ein Problem ist dann eher, wenn ich kalt esse und mir dann zum Beispiel halt nur 2 Brezen kaufe. Was ja hier in München sehr üblich ist. Ne? Und die Brezen haben halt, sind ein ganz ordentlicher Kohlenhydratlieferant, das kann man schon mal machen, aber es hat halt kein Eiweiß und es fehlt mir eben auch irgendwie der Gemüseanteil. Und das fällt mir halt dann bei einem warmen Essen, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, schon besser. Meal Prep ist natürlich super cool, dass ich mir sowas schon vorher zusammen vorgekocht habe vielleicht und dann in die Mikrowelle schiebe. Also eigentlich, wie gesagt, wenn ich da so ein bisschen Fleisch dabei habe, wenn ich ein bisschen Käse drüber mache, wenn ich, man könnte auch als Nachspeise noch einen Joghurt essen zum Beispiel. Also wenn man sowas mag und auch gerne einbauen will, ist es eigentlich wirklich kein Problem, da auf diese 20 Gramm Eiweiß zu kommen. Man kommt eigentlich, wenn man Fleisch in normalen Mengen einsetzt, kommen wir immer auf 50 bis 60 Gramm Eiweiß schon in so einer Mahlzeit, ohne dass man es jetzt übertrieben hätte mit Steakhouse oder so. Dann die vierte Mahlzeit ist bei mir immer die Mahlzeit vor dem Training.
Wir waren ja erst zwei Mahlzeiten jetzt, wir haben Frühstück und Mittag.
Ja, genau, stimmt. Also vierte ist das Abendessen. Also für mich ist die vierte dann immer so die eingeschobene. Also die dritte Mahlzeit, richtig, können wir auch so sagen, wäre dann die Zwischenmahlzeit. Das ist dann die Mahlzeit vor dem Training, weil ja die meisten doch eher später am Nachmittag dann trainieren oder am Abend trainieren. Ich wäre jetzt da nochmal großer Fan vielleicht für ein zweites Müsli, weil es tatsächlich halt vor dem Training eigentlich das ist, was am leichtesten verdaulich ist und was man dann eben auch so eine Stunde vorher noch gut essen kann. Ich finde, man kann sich super ins Büro reinstellen, so ein paar Flocken. Da würde jetzt der Eiweißanteil an sich keine große Rolle spielen. Man kann das Eiweiß mit dazu nehmen, wenn man es gut verträgt. Das Problem bei der Mahlzeit vor dem Training ist halt oft, auch wenn der Eiweißanteil dann zu hoch ist, also wenn man dann Quark zum Beispiel einsetzen würde, dann liegt einem das halt super schwer im Magen und dann hat man das Gefühl, man kann gar nicht richtig trainieren. Also ich würde eher dann Milch oder Joghurt einsetzen, wenn man es verträgt. Man kann da aber auch guten Pflanzendrink dann nehmen, der eben nicht so viel Eiweiß hat. Ein paar Flocken, ein bisschen Banane würde ich dann auch nur nehmen. Also wenn ich jetzt da ein paar Flocken nehme, ein bisschen Milch reinnehme und die Banane würde ich auch schon, also wenn die Flocken so in dem Bereich von 8 Esslöffeln oder so liegen, bin ich eigentlich auch schon bei 15 Gramm Eiweiß. Ne? Also es ist eigentlich auch ziemlich einfach. Und nach dem Training könnte man dann das Abendessen machen, wenn es nicht zu spät ist. Ne? Also wenn ich jetzt eher so 17 bis 19 Uhr trainiere, dann ist es eigentlich eine gute Idee, das Abendessen danach zu machen. Und dann könnte man entweder nochmal kochen und dann würde ich aber auch sagen, muss der Gemüseanteil ordentlich sein. Und man nimmt dann natürlich, wenn man mittags schon Fleisch oder Fisch hatte, dann würde man halt da jetzt eher ein Ei einsetzen. Man könnte da auch natürlich, also auch keinem Fleischesser bricht einen Zacken aus der Krone, da auch mal ein Tofu einzusetzen, also irgendwie ein pflanzliches Eiweiß einzubauen. Aber man kann auch da wieder was mit Käse machen, man kann da den Hüttenkäse einsetzen. Also diese ganze Litanei Eier, Milch, Milchprodukte, Fleisch, Fisch sind halt einfach tolle Eiweißträger, die eine hohe Eiweißqualität haben, die eine hohe Bioverfügbarkeit haben. Also wir können viel davon aufnehmen und deswegen kann ich da halt wirklich mit Minimengen eigentlich locker meinen Eiweißbedarf decken. Also ich würde sagen, man hat da eigentlich gar kein Problem, das zu machen. Vielleicht nochmal ein Satz, wenn ich Training sehr spät erst habe, also Training vielleicht erst um 19 Uhr beginnt, das ist bei vielen meiner Sportler auch der Fall, dann würde es Sinn machen, das Abendessen nach vorne zu ziehen. Ne? Dass man dann sagt, also ich mache dann eben Mittagessen vielleicht um 13 Uhr und mache dann halt mein Abendessen um 16:30, 17 Uhr. Würde es da auch ein bisschen leichter verdaulich halten, dass man da jetzt halt vielleicht dann auch nicht unbedingt ein Fleisch setzt, sondern eher was mit Quark oder Käse so ein bisschen macht oder sich mit Brotzeit ein bisschen Käse aufs Brot noch legt. Und dann würde man die Zwischenmahlzeit, die wir jetzt vor dem Training hatten, würde man dann als Mahlzeit nach dem Training machen. Da reicht eine kleine Mahlzeit dann aus. Ich habe nicht mehr so viel Arbeit, ich habe nicht mehr so einen Hunger, weil ich ja schon vor dem Training ordentlich gegessen habe. Ich habe im Training die Energie, die ich dann auch brauche und bin dann eben, habe am Abend dann, bevor ich ins Bett gehe, so spät, würde ich ja auch erst wahrscheinlich um 22 Uhr zu Hause sein, nicht mehr diesen Aufstand, dass ich dann noch morgens was kochen muss und dann ewig nicht ins Bett komme und noch aufräumen und einen vollen Magen und so weiter.
Also du würdest du sagen, ist okay, gar nichts zu essen oder irgendeine Kleinigkeit?
Ich würde es nach Hunger entscheiden. Also wenn man jetzt nicht gerade am nächsten Tag wieder ein total hartes Training hat und also praktisch wirklich Leistungssportler ist und sagt, ich bin jetzt gerade in einer Woche, wo ich jeden Tag hartes Training habe und eigentlich auch zweimal am Tag trainiere, da würde ich sagen, unabhängig vom Hunger muss man was essen. Wenn man jetzt eher so 2-3 Mal in der Woche vielleicht zum Bouldern oder zum Sport geht, egal was man da macht, und am nächsten Tag ist vielleicht auch gar nichts und ich habe jetzt dann nach dem Training keinen Hunger, kann man es auch lassen. Der Körper regeneriert schon, ne? Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn man dann nichts isst.
Wenn man vorher gut gegessen hat.
Wenn man vorher gut, genau, dann habe ich ja deswegen wahrscheinlich auch keinen Hunger. Vielleicht bin ich auch so müde vom Training natürlich, dass ich keinen Hunger habe. Was man nicht machen sollte, ist tatsächlich, man hat Hunger wie noch was und geht halt ohne Essen ins Bett. Mhm. Weil das, da sind wir schon wieder, das ist Stress für den Körper hoch 10. Ich blockiere damit die Regeneration da auch. Ich habe eine hohe Stresshormonausschüttung, niedrigen Blutzuckerspiegel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht gut schlafe und mich nicht gut erhole, ist relativ groß. Und ich gehe mit Sicherheit in den nächsten Tag schon mit einem Energiedefizit rein. Das macht keinen Sinn und das wäre auch zu brutal, auch wenn ich abnehmen will.
Okay. Das war jetzt also der Tag für Menschen, die tierische Produkte essen. Mhm. Wenn ich das nun nicht möchte, wie könnte so ein Tag aussehen?
Also ich würde auch bei der veganen Ernährung würde ich immer sagen, in der Früh Müsli aus den gleichen Gründen. Also ich muss es löffeln und es ist in der Früh, bin ich meistens noch zu Hause, dann würde ich es eben da einsetzen. Da würde ich eben diese Aufteilung schon ein bisschen machen, dass man vielleicht einen Teil der Haferflocken ersetzt durch Sojaflocken. Also dass man vielleicht nur 7 oder 6 Esslöffel Haferflocken nimmt und dann halt vielleicht noch, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Sojaflocken mit reinnimmt, damit man eben über die Sojaflocken kriegt man ja auch ein bisschen Kohlenhydrate, aber da kommt halt noch mal gut Eiweiß mit rein. Dann könnte man als Flüssigkeit den Sojadrink nehmen, weil der ja im Unterschied zu allen anderen pflanzlichen Milchalternativen halt auch Eiweiß enthält. Also der kann dann die Sojaflocken gut ergänzen. Und dann nehme ich noch ein bisschen Obst mit rein und dann kann ich eigentlich, also wenn ich jetzt auch einen Energiebedarf habe, dass ich da sozusagen in diese 7 Esslöffel Haferflocken da so reinkomme, ne, dann bin ich damit schon bei 30 Gramm Eiweiß eigentlich. Und wer jetzt nicht so einen hohen Eiweißbedarf hat, der hat ja dann auch nicht so einen hohen Energiebedarf in aller Regel, weil er ja weniger Körpergewicht dann auch mitbringt, dann kann man eben auch ein bisschen weniger machen. Ne? Das ist ja der Sinn, dass man das individuell aufs Körpergewicht bezieht, die Eiweißmengen. Dann wäre es Mittagessen, würde ich eigentlich ähnlich aufbauen. Also ich würde auch sagen, eher warm. Man nimmt eine Kohlenhydratbeilage dazu, also ganz klassisch, wie man es beim Fleisch jetzt auch machen würde, eben Nudeln oder Reis oder Amaran, Quinoa, was auch immer man da machen will, nimmt ein Gemüse mit dazu und als Eiweißquelle würde sich natürlich was Tofu-mäßiges anbieten, ne? Dass man da vielleicht einen Räuchertofu einsetzt oder eben diese veganen Filetspitzen finde ich zum Beispiel auch ganz schön, die könnte man mal mit dazu nehmen. Man könnte auch da ein Nudelgericht machen mit Sojagranulat zum Beispiel, aus dem man ja eine tolle Bolognese auch machen kann. Ich bin ein großer Fan der Granulate, muss ich sagen, weil sie eben sehr eiweißreich sind und bei relativ wenig Volumen und auch mit einem niedrigen Fettanteil wirklich eine hochwertige Eiweißquelle sind. Die gibt's ja inzwischen auch als Erbse, also auch das könnte man einsetzen. Und ich hätte ja hier immer im Kontext mit einer warmen Mahlzeit, hätte ich ja immer auch das Getreideeiweiß, das ja das Hülsenfruchteiweiß wirklich super ergänzt. Also sagen, egal was für eine Eiweißqualität die Erbse jetzt wirklich hat, ich gleiche das ja aus, indem ich es eben mit dem Getreideeiweiß dann auch kombiniere. Mhm. Dann Zwischenmahlzeit könnte man jetzt auch, also würde ich auch wieder so sehen, nochmal ein Müsli könnte man gut machen. Man kann natürlich, das kann man auch bei den, die Fleisch essen, man kann natürlich auch mal Brot nehmen und eine Brotmahlzeit vor dem Training machen. Aber eben vor dem Training so nochmal Flocken mit einem Pflanzendrink, da wäre es jetzt ja egal, da muss ich keinen Sojadrink unbedingt nehmen. Da kann ich auch einen anderen nehmen, weil es ja vor allem auf die Kohlenhydrate ankommt. Und dann ein bisschen auch Banane oder Weintrauben oder sowas, also ein gut verträgliches Obst mit rein, ist eigentlich vor dem Training wieder optimal. Oder ich mache mir halt ein Pita-Brot, das ich mit ein bisschen Erdnussbutter zum Beispiel bestreiche und mache nochmal ein bisschen Marmelade drauf zum Beispiel. Oder lege mir Bananen drauf, ne? Also als man nochmal was leicht Verdauliches so eine Stunde vor dem Training hat, das eben dann auch nochmal gut die Kohlenhydrate mitbringt. Und beim Abendessen, ja, wäre ich jetzt auch gerade beim Veganer eigentlich, muss ich sagen, eher für die zweite warme Mahlzeit, weil das bei den warmen Mahlzeiten einfacher ist, eine gute Kohlenhydratmenge reinzubringen, die eben nicht so bulky ist. Und da könnte man es im Grunde genauso aufbauen, wie Beispiele, die ich da mittags schon gesagt habe. Oder man macht eben Brot und muss halt dann aber schauen, wie man eben einen Eiweißanteil aufs Brot bringt. Und bei den Brotbelägen, also so vegan, vielleicht wenn deine Hörer da Ideen haben, freue ich mich über Anregungen, weil ich tue mir wahnsinnig schwer, Brotmahlzeiten, vegane, die auch eben diesen Eiweißanteil mit 20, 30 Gramm hinkriegen, da zu machen. Die ganzen veganen Brotaufstriche sind eigentlich sehr fettreich. Auch bei den Gemüseaufstrichen zum Beispiel, finde ich, ist fast oft mehr Fett als Gemüse drin, habe ich das Gefühl. Da gibt es viele auch, wo der Gemüseanteil ja deutlich unter 60% eigentlich bleibt. Und selbst wenn ich ein Gemüse im Aufstrich hätte, habe ich kein Eiweiß drin. Also man müsste schon dann irgendwie so Seitanscheiben oder irgendwie sowas haben. Oder man macht sich einen Salat und hat da vielleicht nochmal Tofu oder Erbsenchunks oder sowas mit drin, damit eben da der Eiweißanteil mit reinkommt.
Wie ist denn, du hattest gerade schon die Erdnussbutter erwähnt. Wie ist denn das mit solchen Nussgeschichten? Also es gibt ja das Erdnussmus, Cashewmus, Mandelmus, also alle Nüsse so als Mus. Wo ja auch ein Proteinanteil drin ist. Ist das ein guter, ausreichender Proteinanteil? Wäre ein Nussmus-Aufstrich gut?
Also ich würde den nicht unter den Eiweißaspekt sehen. Also für mich ist der Erdnussaufstrich, jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, auf der Pita kurz vorm Training oder sowas oder auch auf einem anderen Brot. Ich würde aber halt jetzt auch da kein Saatenbrot nehmen vorm Training, ne, sondern eher was leichter Verdauliches, weil dann kann man nämlich eher noch eine zweite Scheibe essen und kriegt nochmal mehr Kohlenhydrate ab. Also ich setze es eigentlich deswegen ein, weil die Erdnussbutter oder Erdnussmus jetzt hier halt einfach ein bisschen Fett mitbringt, was eben die Verdaulichkeit so gerade ein bisschen einbremst, dass es nicht gar so schnell verdaulich ist. Und die Kohlenhydrate dadurch eine Chance haben, ein bisschen langsamer ins Blut zu kommen. Und sie bringt ja trotz des Fettes noch mal ein bisschen Kohlenhydrate mit. Also ich würde jetzt auch nicht die komplett entkohlenhydratete, super ungesüßte Erdnussbutter nehmen. Ich würde schon eine Erdnusscreme nehmen, die sich gut streichen lässt und wo, da darf auch ein bisschen, das ist ja vor dem Training, da darf auch ein bisschen Zucker drin sein. Es sind ja dann nochmal Kohlenhydrate, die das ergänzen. Der Eiweißanteil ist in den Nüssen, also Nüsse haben Eiweiß, aber ich müsste ja wirklich sehr viel davon essen. Also wenn wir das so anschauen, dann sind es ja immer gleich 100 Gramm Nüsse, damit man da überhaupt auf einen sinnvollen Eiweißgehalt kommt. Und das hat halt brutal viel Kalorien und eben vor allem Fettkalorien. Also der Kohlenhydratanteil der Nüssen ist ja super gering. Und bei Sportlern würde ich das nicht empfehlen, weil die Nüsse dann eben viel zu stark die Kohlenhydrataufnahme verdrängen. Und wir brauchen halt Kohlenhydrate mal irgendwie.
Okay, weil ich zum Beispiel, ich habe auch gesehen, Mandelprotein ist auch manchmal irgendwo drin. Also, aber das ist dann wieder so ein Isolat, ne? Da ist ja dann.
Also ich denke auch, dass die das Mandelprotein rauslösen und dann mit dazu nehmen. Also als Ergänzung ist es vielleicht eine ganz gute Idee. Vielleicht auch eben unter diesem Mehrkomponentenaspekt kann man das natürlich machen, aber es ist eben kein Vergleich zu, wenn ich jetzt richtige Mandeln esse oder richtige Nüsse. Also ich bin sehr dafür, dass man die einsetzt. Man kann die auch eben beim Müsli in der Früh zum Beispiel, wenn das nicht direkt vor dem Training ist, kann man das gut einsetzen. Aber im Moment ist ja so aus gesundheitlichen Aspekten an sich, wenn man so in die epidemiologischen Studien reinschaut, dann ist es eigentlich immer so die Handvoll Nüsse. Ne? Und da kann man jetzt sicher bei der veganen Ernährung auch mal sagen, zwei Handvoll ist jetzt sicherlich auch voll okay. Aber wenn ich mehr Nüsse einsetze, was ich natürlich machen kann, ne? Also schädlich ist es in dem Sinne, soweit ich jetzt jedenfalls weiß, nicht. Wenn ich mehr Nüsse einsetze, aber ich verdränge dann automatisch damit die kohlenhydratreichen Lebensmittel. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Zwischenmahlzeit so im Snackbereich, auch zum Beispiel beim Klettern, wenn ich da ständig mir eine Handvoll Nüsse reinschiebe, dann heißt das ja, dass ich meinem Körper ständig einen ordentlichen Schub Fett verpasse, der gleichzeitig überhaupt keine Kohlenhydrate hat. Und dann frage ich mich, wie soll ich dann eigentlich die Kohlenhydratmengen, die ich so brauche, wie soll ich die dann noch essen? Weil dann ich bin ja dann schon satt und ich habe ja dann auch einfach viel Fett aufgenommen. Ich habe vielleicht sogar meine Kalorienbilanz im Griff. Aber mir fehlt eigentlich der Brennstoff, den ich beim Klettern besonders brauche. Das ist eigentlich so meine Überlegung zu diesem Thema.
Ich finde es bloß witzig, weil das irgendwie in so Produkten, die auch für Sporternährung gedacht sind, mit drin ist.
Nee, ich muss sagen, dass ich jedes Mal mich wundere, dass selbst auf den Nusspackungen draufsteht Eiweißquelle und dann irgendwie enthält 20 Gramm Eiweiß oder so. Und wenn ich das dann ausrechne, dann bin ich irgendwie bei 100 oder 150 Gramm, die ich da essen muss. Ja. Und wenn man sich dann die Kalorien anschaut, ich meine, du bist ja dann bei 600 Kalorien bei 100 Gramm, glaube ich, sowas rum. Wie will ich das verbrauchen? Das ist ja ein volles Mittagessen, ne? Also das ist so für mich ein bisschen die Frage. Und der Kohlenhydratanteil ist halt wirklich super, super niedrig. Also wenn jetzt jemand hier gerade zuhört und im Grunde mit seinem Gewicht kämpft, ne, also auch so mit Ach und Krach sein Gewicht halten kann oder eigentlich sehr gerne, also auch so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, oh, ich würde gerne ein Kilo weniger haben oder sowas, dann ist das Erste, was man mal draufschauen muss, ist das Fett. Weil das Fett einfach fürs Training jedenfalls in großen Mengen nicht notwendig ist. Also das heißt nochmal eine Handvoll Nüsse irgendwo ins Müsli mit rein, super Idee. Aber als Pausensnack im Training oder als Zwischenmahlzeit dazwischen, das würde ich als erstes mal abstellen, weil das einfach wirklich bei sehr geringer Menge einfach auch unglaublich hohe Kalorien sind. Mhm. Die man, glaube ich, gut ersetzen könnte mit eben was Voluminöserem, wie jetzt beispielsweise eben ein paar Haferflocken plus eben ein Obst, das ja viel Volumen bringt mit relativ wenig Energie, weil ja eben viel Wasser drin ist, viel Ballaststoffe drin sind und dann eben irgendeine fettarme Eiweißquelle dazu. Das sättigt besser, wir haben ein höheres Volumen, dass man auch damit rechnen kann, dass es die Magendehnung auch entsprechend triggert und so Botenstoffe im Hirn auch ankommen, dass man das Sättigungsgefühl auch erwischen kann. Ich habe ein super Nährstoffpaket, weil ich eben einen Eiweißträger drin habe. Ich habe übers Obst eben auch nochmal was für die Vitamine, Mineralstoffe, für Ballaststoffe, hoher Wasseranteil, sekundäre Pflanzenstoffe. Und ich habe eben den Kohlenhydratträger drin, der ein bisschen meine Kohlenhydratspeicher auch auffüllt. Mit jetzt Flocken zum Beispiel, ist ja ein Vollkornprodukt, wo nochmal viel an Vitaminen, Mineralstoffen mitkommt. Also das Nährstoffpaket ist 1000-mal besser, es sättigt in aller Regel besser. Ich nehme es auch mehr wahr, weil ich länger hin esse. Also es kommt wirklich im Gehirn auch an, ja. Ich esse jetzt gerade im Vergleich jetzt zu, ich schiebe mir nur mal so eine Handvoll Nüsse dazwischen rein. Also es ist in jeder Hinsicht ist es besser, wirklich 4 strukturierte Mahlzeiten zu machen, als da irgendwie mit der Proteinquelle Nüsse rumzuoperieren.
Okay, danke. Claudia, du hast schon gerade so viele Tipps gegeben dazu, welche Lebensmittel, welche Produkte halt ja zu empfehlen sind. Und da gibt es noch eine Frage von einem Hörer, bei der ich immer noch Fragezeichen auch habe. Das ist jemand, der sagt, er hätte gerne gute Proteinalternativen zu Molkereiprodukten, aber er mag die Soja- und Erbsenalternativen nicht. Was kann er tun? Und da, wenn ich jetzt dich höre, denke ich so, okay, das war's dann auch schon, Soja und Erbse. Oder was gibt's da noch?
Also ja, wäre auf jeden Fall mal das, was man, glaube ich, als erstes im Kopf hat und eben auch einsetzen könnte. Und ich muss sagen, dass ich den Hörer verstehe, weil ich tue mir zumindest mal mit den Sojaprodukten auch sehr schwer. Ich mag die geschmacklich auch nicht, also jedenfalls nicht im Müsli. Und ich tue mir auch sehr schwer, die Sojajoghurt so pur irgendwie zu essen.
Also wenn man jetzt sagt, das ist ein Milchersatz oder ein Joghurtersatz.
Genau, also da tue ich mir auch schwer. Also ich glaube, beim Müsli ist es generell, also mir fällt jedenfalls nicht so wahnsinnig viel ein, was man jetzt beim Müsli da machen könnte. Also wenn die Hörer und Hörerinnen von dir da die Idee haben, dann unbedingt hoffe ich, dass sie dir schreiben und nochmal ein paar Ideen reinbringen. Also was ich meinen Sportlern empfehle, ist dann in solche Müslis eben ein bisschen was an Soja oder Erbsenflocken mit reinzunehmen und dadurch eben den Eiweißanteil anzuheben. Die schmecken eigentlich recht neutral. Ein guter Tipp vielleicht, weil es nicht so kompliziert ist, ist, dass es schon im Handel sogenannte Proteinmüslis gibt, speziell für Veganer, die eben schon von vornherein so eine Getreidemischung da drin haben, dass eben Getreideflocken, also wie Haferflocken zum Beispiel, gemischt sind dann mit Erbsen- und Weizenflocken zum Beispiel und auch Sojaflocken durchaus mit drin sind, sodass man dadurch in der Müsli-Mischung schon einfach einen höheren Eiweißanteil drin hat und dann kann man im Grunde als Flüssigkeit dazu nehmen, was man dann eben mag. Vielleicht dann den Haferdrink, der ist dann vielleicht eher mal was dazu. Man könnte auch einfach nur ein Wasser mit reingeben. Oder, wenn der Hörer das auch nicht so toll findet, dann wären wir natürlich an der Stelle, wo ein Eiweißpräparat beim morgendlichen Müsli natürlich voll Sinn machen würde. Ne? Dann könnte man jetzt dann sich ein schönes Eiweißpräparat suchen, vielleicht ein Sojaprotein. Könnte man ja dann ein Isolat nehmen, das ist dann absolut neutral und könnte das dann eben in das Müsli mit reinnehmen, so dosieren, dass eben die Eiweißmenge stimmt und das dann mit Wasser mit anrühren.
Okay, ich hoffe, das hilft, lieber Hörer. Was passiert eigentlich, wenn ich zu viel Protein zu mir nehme und wie viel wäre eigentlich zu viel?
Ja, das ist so ein Punkt, der jetzt lange diskutiert worden ist. Also die Frage ist, gibt es denn zu viel und ab wo? Gute Frage, man weiß es nicht. Also im Moment spricht nichts dafür, dass tatsächlich ein gesunder Mensch überhaupt in der Lage ist, jetzt wenn er sich normal ernährt, ne, also jetzt nicht über Präparate oder sowas, dass er da überhaupt jetzt eine zu hohe Eiweißaufnahme erreichen kann. Was wir wissen ist, dass auf jeden Fall mehr als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kein Problem ist und dass da, es ist ja immer so, schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass eben so eine hohe Eiweißaufnahme zum Beispiel von 2 oder 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag über viele, viele Jahre hinweg die Niere schädigen könnte. Dafür gibt es bei gesunden Menschen absolut keine Hinweise. Das ist jetzt auch gerade von den Experten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch nochmal die Literatur geprüft worden. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass man da keine Indizien dafür hat, dass das ungut ist. Also von so her muss man sich an sich keine Gedanken machen, dass wenn man sich ein bisschen eiweißreicher ernährt und die 2 Gramm oder 2,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufnimmt, dass man sich da schädigt. Und für höhere Eiweißaufnahmen, also jenseits dieser 2,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, gibt es im Moment ja auch überhaupt keine Evidenz, dass das in irgendeiner Weise von Vorteil wäre. Und unter dem Aspekt der nochmal Nachhaltigkeitsthematiken auch, das ressourcenschonend und eben auch klimafreundliche Ernährung, steht eigentlich dann eben auch eine Eiweißaufnahme über den Bedarf hinaus oder über die, dass der irgendeine Funktion hätte, steht dem ja total entgegen. Also wenn wir ressourcenschonend und nachhaltig uns auch als Sportler ernähren wollen, würde ich sagen, wäre ein ganz wichtiger Schritt, dass wir eben auch darauf achten, dass unsere Eiweißaufnahme in diesen Bereichen bleibt, für die es eine Evidenz gibt, dass wir daraus einen Nutzen ziehen können und eben vermeiden, Eiweißaufnahmen anzustreben, die weit drüber liegen. Deswegen wäre schon auch mein Appell, wirklich sorgfältig mit Eiweißpräparaten umzugehen und die wirklich zielgerichtet einzusetzen und eben auch richtig dosiert einzusetzen.
Mhm. Und eine letzte Frage, Claudia. Ich höre oft, dass es Probleme gibt, wenn Leute anfangen, sehr viel Protein zu sich zu nehmen, dass es Magenbeschwerden, Blähungen verursacht. Was ist der Grund dafür? Was ist dann zu tun?
Also bei Proteinpräparaten sind es eigentlich fast immer die Zuckerersatzstoffe. Also es ist ja so ein bisschen ein Thema bei Proteinpräparaten, dass die ja meistens Werbung machen wollen oder gekauft werden wollen von Menschen, die sehr auf ihre Kalorien achten und eben Eiweiß mit möglichst wenig Kalorien aufnehmen wollen. Deswegen sind die meisten Eiweißpräparate ja im Grunde kohlenhydratfrei. Also fettfrei sowieso, aber haben eben auch sehr wenig Kohlenhydrate. Und damit es halt nach irgendwas schmeckt, geben die eben dann Zuckerersatzstoffe zu statt den normalen Zucker. Und diese Zuckerersatzstoffe, das betrifft sowohl Süßstoffe als auch so Zuckeralkohole wie Xylit oder auch Maltit zum Beispiel, die sind tatsächlich für manche Menschen nicht gut verträglich. Und das macht dann eben Blähungen, die meistens auch gar nicht gut riechen und die wirklich mega unangenehm sind. Und dann müsste man halt nochmal das Präparat angucken, vielleicht das Präparat auch nochmal wechseln, dass man vielleicht schaut, dass man eins erwischt mit anderen Zuckerersatzstoffen, mit denen man vielleicht besser zurechtkommt. Aber das ist tatsächlich ein großer Nachteil von den Eiweißpräparaten.
Mhm. Claudia, ich muss uns jetzt, also wir haben ja alle Fragen beantwortet und ich muss jetzt auch Schluss machen, weil mein Mittagsdate ist da.
Wunderbar, ich habe auch Hunger jetzt. Ich muss jetzt auch mal dringend was essen, mein Mittagessen machen. Ja, perfekt. Hoffentlich mit Eiweißanteil, ne?
Das müssen wir erstmal nochmal bestellen. Ich muss mal gucken.
Okay, alles klar. Wir kannst du jetzt ja aufklären.
Genau. Schön. Wunderbar. Gut. Claudia, danke dir. Also wirklich ganz doll danke für diesen mega vielen Input, unsere zwei Teile, die wir hier aufgenommen haben. Sehr schön.
Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, wie immer mit dir, Juliane.
Danke.
Macht's gut. Ciao. Ciao.
Hey Juliane, hast du schon mal etwas über KI in der Boulderhalle gemacht in deinem Podcast? Das hat mich Martin gefragt, der Chef von der Boulder Base in Bremen. Und nee, tatsächlich habe ich noch nicht gemacht. Mit Martin habe ich gesprochen, weil seine Halle ist der aktuelle Standort der Techniker Boulder Bundesliga. Und Martin hat mir erzählt, in seiner Halle arbeiten ein paar Leute, die Informatik studieren. Und die sind da so ein bisschen hinterher und gucken, her, kann man in der Boulderhalle irgendwie auch was automatisieren oder KI-Anwendungen irgendwie hier mit reinbringen. Und eine, die dazu gehört und die das sehr gerne macht, ist die Sina Schreiber. Hallo.
Hi.
Du arbeitest am Tresen dort in der Halle und bist eben Informatikstudentin. Und ich habe schon ein paar coole Dinge über dich erfahren. Du bist aktuell Platz 22 in der zweiten Liga der Techniker Boulder Bundesliga. Sehr cool.
Ja. Woo, woo, woo.
Und der Martin hat mir verraten, du bist mit deinem Team von der Uni Bremen elfmalige Weltmeisterin im Roboterfußballspielen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Was, hä? Wie geht das? Was passiert da?
Ja, wir sind von BeHuman. Ich selber habe 2 Weltmeisterschaften mitgemacht. Das Team generell ist elffacher Weltmeister. Und wir spielen mit Fußballrobotern. Die sind relativ putzig. Die sind ungefähr so groß, wie wenn man 2 Mateflaschen übereinander stellt. Und dann spielen wir mittlerweile 7 gegen 7. Also wir haben Torwart und wir haben dann 6 Feldspieler, die gegen ein anderes Team mit 7 Spielern spielen. Wir spielen 2 Halbzeiten, 2x10 Minuten. Dazwischen ist 10 Minuten Halbzeitpause. Und es ist tatsächlich so, dass wir während wir spielen quasi keinen Zugriff auf die Roboter haben. Also die machen das alles alleine. Wir sehen zwar, was sie tun, aber wir dürfen nicht mehr eingreifen. In den Halbzeitpausen dürfen wir neue Software draufspielen, Softwareänderungen machen, aber nicht im laufenden Spiel. Also wir greifen nicht ein, wir steuern die Roboter nicht. Wir schreiben Software und die Software spielt dann quasi Fußball. Deswegen ist es ein reiner Software-Wettkampf. Wir spielen in der Standard-Plattform-Liga. Das heißt, dass alle Teams die gleichen Roboter benutzen und es dadurch halt ein reiner Software-Wettkampf ist. Und es ist auch so, dass wir da das ganze Forschung ist, veröffentlichen wir jedes Jahr unseren Code. Das heißt dann Code Release, also wir zeigen, was wir gemacht haben, schreiben eine Arbeit darüber, was passiert ist im Jahr, woran wir gearbeitet haben, was wir entwickelt haben, damit die gesamte Community daran quasi wachsen kann und voneinander lernen kann und miteinander lernen kann.
Okay, wow. Also das heißt, ihr habt da so ein Set an kleinen Mini-Robotern, die bringt ihr dann dahin, trefft euch mit dem anderen Team von irgendeiner anderen Uni, schmeißt sie da alle ins Feld rein und dann sollen die mal machen und ihr hofft, dass ihr gut programmiert habt.
Ja, wenn man das so, ja, wenn man das so zusammenfassen will, dann ja.
Und wenn ihr nicht programmiert habt, dann haut euch die andere Mannschaft um und dann war es das.
Ja, es gibt auch, also wir haben jedes Jahr gibt's Regeländerungen, die ein bisschen dazu zwingen, die Software anzupassen, dass da Dinge neu gemacht oder besser gemacht werden müssen. Wir sind jetzt zum Beispiel von 5 auf 7 Roboter gewechselt. Da musste man was anpassen. Es gibt immer noch Technical Challenges. Also wir haben zum Beispiel 2023 eine Challenge gehabt, dass man 3-mal passen musste und dann Tor schießen musste, ohne dass die andere Mannschaft unterbrechen durfte, beziehungsweise 2-mal passen und ein Torschuss. Also es mussten 3 Schüsse passieren. Sowas halt. Oder wir mussten Gestenerkennung auf dem Schiedsrichter machen und der Roboter musste dann die Gesten erkennen und nachmachen, um halt über die Funktionsweise dieser Roboter das Ganze zu verbessern. Das Ziel der Liga ist es, irgendwann gegen den menschlichen Weltmeister zu gewinnen.
Mhm.
Mit den Robotern, die wir jetzt haben, wird das nicht funktionieren, weil die sind nicht so groß.
Okay, wenn wir fertig sind, gucke ich bei YouTube nach. Ja? Also ich kann es mir irgendwie noch kaum vorstellen. Ich denke, das ist ein bunt durcheinander purzelnder Haufen da irgendwie. Aber es scheint ja ganz gut zu funktionieren.
Ja, es ist ganz lustig. Man kann alle Wettkämpfe auf YouTube, wenn man auf SPL RoboCup auf YouTube guckt, dann sieht man alle Wettkämpfe.
Okay, wow. Also eure Webseite sehe ich gerade schon. Da sieht man die Roboter. Die sind so kleinen, süßen, weißen Männchen sind das. Und ja, da gibt es bestimmt aber auch ein Video verlinkt auf eurer Webseite, oder?
Ich gehe davon aus, dass da auch unser... Wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir immer mal wieder unsere Forschung präsentieren.
Alright.
Also die Ergebnisse. Auf der Webseite sind auch alle die Publikationen, die wir haben. Also der ganze Quellcode, ist der Link zu unserem GitHub und die Berichte, wenn man sich da reinlesen will.
Okay.
Ja.
Das ist cool, hat aber noch nichts mit Bouldern zu tun. Wir switchen mal rüber in die Boulderhalle, wo du ja auch hobbymäßig selber unterwegs bist an der Wand. Und du hast dich halt gefragt und auch ein paar andere Leute haben sich gefragt, hey, kann man hier mit der Boulderwand eigentlich auch irgendwas machen? Und du hast zum Beispiel an einem Projekt mitgearbeitet, das könnte sogar spannend sein, dachte ich mir gerade, für die Techniker Boulder Bundesliga. Ja, das ist ein Programm, das kann valide Tops beim Bouldern erkennen. Ist ja perfekt für einen Wettkampf. Wie geht denn das? Erklär mal.
Genau, also wir haben Kamerabilder genommen, also Aufnahmen, Videoaufnahmen von bouldernden Leuten an der Wand. Und dann haben wir mit diesen Aufnahmen gearbeitet und 2 Dinge gemacht. Und zwar einerseits haben wir dem Programm durch Bilderkennung erklärt, wo die Bouldergriffe sind. Die Bouldergriffe sind ja farbig und die Hintergrundfarbe ist einfarbig. Und dann erkennt man quasi die bunten Punkte auf der Boulderwand. Und dann haben wir die Farben in diesen bunten Punkten erkannt. Und dann quasi alle grünen Griffe, weil der Farbcode dem Programm gesagt hat, das ist grün, haben wir alle grünen Griffe zusammengesammelt und haben dann quasi die Route gehabt. Und haben dann dem Programm gesagt, okay, jetzt nimmst du bitte den höchsten dieser Punkte. Das heißt, wir konnten mit dem Programm im Moment noch keine Traversen zum Beispiel, sondern wirklich nur, wo der Topgriff der höchste Griff ist. Da haben wir gesagt, das ist der Topgriff. Und das ist so Schritt 1. Wir haben Boulder und wir haben Top an diesem Boulder. Und der Schritt 2 war dann, dass wir das Netz, was wir auch für den Roboterfußball, für die Schiedsrichtergestenerkennung verwendet haben. Das ist ein MoveNet. Das kann man auch mal googeln, ist ganz lustig. Das erkennt quasi Gelenkpunkte an einem Körper auf Videos. Das heißt, wir haben die Handgelenke, die Fingergelenke, die Ellenbogen, die Schultern und so erkannt. Und dann die Werte aus diesem Netz genommen, also die Koordinaten, die Bildkoordinaten, die quasi das Netz gesagt hat, da ist die Hand. Und haben die dann verglichen mit den Bildkoordinaten von dem Topgriff. Also wir haben quasi so eine Box, in der Informatik heißt es Bounding Box, um den Griff gezogen und gesagt, okay, hier ist der Griff. Und dann haben wir geschaut, ist der Punkt des Handgelenks und der Finger, also wir haben da so einen Zwischenwert gebildet, ist der Punkt innerhalb von dieser Bounding Box. Und das für beide Hände. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wenn der Punkt mindestens 3 Sekunden beide Hände an dem Top sind, also innerhalb dieser Bounding Box ist, werten wir das erstmal als validen Top. So, das ist so ein ganz trivialer Ansatz. Dabei ist uns aufgefallen, es kann ja zum Beispiel sein, dass wir mit dem Oberkörper verdecken, dass wir gerade einen Taubgriff in der Hand haben. Das haben wir dann so genutzt, dass wir die Schulterpunkte mit einbezogen haben und gesagt haben, okay, die Hand muss ja da hingreifen. Also wenn erst die Hand da war und dann die Schulter da war und dann beide Schulterpunkte quasi auf einer Höhe sind, dann werten wir das auch erstmal als Taub. Wir haben das innerhalb von einer Studie dann quasi auf Videoaufnahmen getestet, die wir von Leuten gemacht haben, die bouldern. Es hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Man kann das jetzt natürlich noch weiterentwickeln. Das ist ganz spannend, wenn man mehrere Kamerawinkel hat, kann man quasi genauer den Taub vorhersagen. Also was, glaube ich, cool wäre, wäre noch eine Kamera von oben, die quasi dann auch sieht, ob was verdeckt wird oder ob die Hand wirklich den Griff berührt. Weil im Moment ist es ja, das war eine frontale Kamera. Das heißt, wenn du einfach deine Hand vor den Taubgriff hältst und stehen bleibst, würde das System erstmal sagen, okay, eine Hand ist am Taub, fehlt noch die zweite Hand. Ist die Frage, wie das technisch möglich ist, wenn man nur die Hand davor hält und die andere Hand dann sauber dazu tun möchte. Genau, aber das sind alles noch so Erweiterungen, die auf jeden Fall noch möglich sind. Die Idee hinter der Studie war quasi zu zeigen, ob es überhaupt funktioniert.
Okay. Du hast jetzt gerade das beschrieben mit den 3 Sekunden. Ich weiß nur, wenn irgendein Profischiedsrichter hier zuhört aus dem Bouldern, der wird sagen, 3 Sekunden steht in keinem Regelwerk. Also dieses 3 Sekunden ist immer die einfache Erklärung für die Livestreams, wann ein Top gilt. Und ein Top gilt ja, wenn du mit beiden Händen am Topgriff bist und eine stabile Position dabei einnehmen kannst. Also das Kriterium ist nicht, dass die Hände 3 Sekunden am Griff sind, sondern dass dein ganzer Körper stabil in dieser Position ist. Ist das sozusagen so etwas, was man auch dann machen kann, dass man im Prinzip auch den ganzen Körper erfassen kann?
Genau, also diese 3 Sekunden haben wir zur Einfachheit gemacht, um dem System einfach zu erklären. Guck erstmal, ob das in einer gewissen Zeitspanne da ist. Und wir haben ja, also wir haben zum Beispiel die Beinpunkte gar nicht mehr betrachtet, weil das, also wir haben das als Studienprojekt gemacht innerhalb eines Semesters und das sind 4 Monate. Das sind nicht so lange Zeit, die wir dafür verwenden konnten, leider.
Ja.
Und man kann man durch schlaue Mathematik die Punkte der Beine oder der Hüfte mit einbeziehen und dann berechnen, ob ein Körper stabil ist, beziehungsweise schauen, wenn sich die Punkte nicht mehr bewegen eine gewisse Zeit lang, weil dann würde ich jetzt behaupten, wenn der Körper stabil steht, bewegt man sich erstmal nicht mehr.
Ja.
Kann man bestimmt das mit einbeziehen und sagen, das geht. Was man auch machen kann, was wir jetzt auch gar nicht gemacht haben, ist, dass man zum Beispiel auch guckt, dass die Füße wirklich nur auf Griffen sind, die benutzt werden dürfen.
Ja.
Also dass wir sagen, ja gut, wir benutzen die Fußpunkte mit und gucken, tritt der Fuß wirklich immer nur auf beispielsweise bei einer blauen Route, also mit blauen Griffen, beispielsweise nur auf blaue Tritte. Und wenn der Fußpunkt in der Boundingbox von einem anderen Tritt ist, muss man dann entscheiden, wie lange darf ein Fuß da drin sein. Dann braucht man 2 Kamerawinkel, weil man gucken muss, okay, hängt der einfach nur davor, weil er da gerade hängt? Manchmal ist das ja so.
Mhm.
Oder belastet der Mensch den Griff, weil er den berührt und nah dran ist? Und dafür braucht man dann halt wieder eine seitliche Kameraansicht, die halt die Wand entlang filmt und eine frontale Kameraansicht und eine von oben. Dann sind wir dann schon bei 3 Kameras,
ja,
die quasi die Winkel abdecken.
Mhm.
Genau.
Ja, und dann ist das wahrscheinlich ähnlich wie beim Fußball, wo man dann auch Kamerabeweise hat, um irgendwie zu untermauern, was der Schiedsrichter da gesagt hat oder um Sachen nochmal nachzuprüfen. Wer weiß, ob wir so weit kommen im Bouldersport. Das zweite Thema, an dem ihr baut, das hat mit dem Kilterboard zu tun. Da werden per KI Boulderrouten gebaut, die dann hoffentlich auch noch die richtige Schwierigkeit haben. Wie geht das? Klappt das gut? Erzähl mal.
Genau, das haben wir letztes Semester gemacht. Wir hatten einen Kurs und unsere Aufgabenstellung war, versucht, neuronale Netze bzw. künstliche Intelligenz kreativ zu nutzen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, Routenbau ist ja eigentlich auch ein kreativer Prozess. Und dann haben wir versucht, das runterzubrechen auf eine Frage, die man innerhalb eines Semesters beantworten kann. Und dann sind wir dazu gekommen, okay, Kilterboard-Routen. Das Kilterboard ist immer gleich. Wir können damit gut arbeiten. Es gibt Daten, es gibt Trainingsdaten. Das ist immer ganz wichtig. Es gibt Trainingsdaten und es haben auch tatsächlich Leute schon fürs Moonboard gemacht. Also scheint es ja irgendwie zu funktionieren.
Mhm.
Und wir haben uns überlegt, können wir ein neuronales Netz trainieren, was neue Kilterboard-Routen ausspuckt quasi. Was wir dafür gemacht haben ist, ein neuronales Netz muss ja trainiert werden. Wir haben also die aktuellen Kilterboard-Routen aus der App verwendet. Wir haben uns eingeschränkt auf 40 Grad Neigung und den Schwierigkeitsbereich 6a bis 6c, weil wir wussten, dass bei uns in der Halle viele Leute sind, die in diesem Schwierigkeitsbereich kiltern können. und die das dann auch gut einschätzen können, dass wir danach quasi Ergebnisse haben, die wir überprüfen können mit Leuten, von denen wir wissen, dass sie Ahnung haben. Das ist mal ganz wichtig, damit man eine Qualität von dem Netz am Ende quasi bestätigen kann.
Mhm.
Und dann haben wir die Kilterbordrouten aus der App genommen und quasi die verwendeten Griffe unserem Netz zum Lernen gegeben. Das heißt, wir haben ihm alle Routen aus der App gegeben, die auf 40 Grad Neigung im Schwierigkeitsbereich 6a bis 6c+ waren. Das haben wir dann mehrere Mal. Das heißt, trainiert, also das Netz lernt auf den Bildern. Und danach haben wir quasi neue Routen generieren lassen. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man sich vorstellt, um zum Fußball zurückzukommen, man gibt dem Netz ganz viele Bilder von Fußbällen, sagt, das ist ein Fußball und dann tut man noch ein Bild von einem Stein dazu und sagt, das ist kein Fußball. Und darauf soll das Netz dann unterscheiden, okay, ein Fußball ist ein Fußball und ein Stein ist ein Stein.
Mhm.
Und nach dem Prinzip hat das bei der Kilter AI auch funktioniert. Und dann, nach dem ganzen Trainingsprozess, hatten wir am Ende ein Netz, was Kilterbordrouten ausgespuckt hat. Das Problem damit war, wir haben Start- und Topgriffe gelabelt, also gesagt, das ist ein Startgriff, das ist der Topgriff, das sind Zwischengriffe und das sind Dritte. Das waren so unsere Labels. Und dann haben wir die Ergebnisse, die wir haben, gefiltert. Also wir haben quasi ungefähr 3000 Routen generiert bekommen von dem Netz und haben dann gefiltert nach, wir wollen Routen haben, die wirklich nur 1 bis 2 Startgriffe haben. Bei einem Kilterboard haben wir einen 2-Punkt-Start und keinen Start mit 4. Ne? Also wir haben nur die Hände.
Mhm.
Und nur 1 bis 2 Topgriffe, weil 3 Topgriffe ist auch schwierig.
Mhm.
So viele Hände habe ich nicht.
Mhm.
Deswegen haben wir das gefiltert. Und dann haben wir noch was mit der Distanz gemacht, dass wir quasi die Routen rausgeschmissen haben, wo die AI gesagt hat, okay, der eine Topgriff ist ganz rechts oben und der andere Topgriff ist ganz links oben, weil das kann halt auch einfach physisch niemand.
Ja.
Das Netz hat das nicht so verstanden, also haben wir die Sachen einfach rausgefiltert und haben dann am Ende Routen gehabt, die valide Routen waren, also mit 1 bis 2 Startgriffen und 1 bis 2 Topgriffen.
Und die dann Leute auch tatsächlich geklettert sind und was irgendwie anatomisch auch Sinn gemacht hat.
Genau, also wir haben dann Leute, die klettern lassen bei uns in der Halle. Insgesamt haben wir 12 Leute gehabt, die für uns diese Routen geklettert sind, die alle gesagt haben, sie können auf jeden Fall den Schwierigkeitsbereich 6a bis 6c einfach klettern. Der durchschnittliche Flashgrade war so bei 6b bis 6c, was sie angegeben haben. Und das sind auch alles Leute gewesen, die oft am Kilterboard sind. Und die haben wir dann in einer Studie, die haben wir so aufgebaut, wir haben den 8 Routen zum Klettern gegeben. Von den 8 Routen waren 4 Routen von uns generiert und 4 Routen aus der Kilterboard-App. Wir haben den Leuten aber nicht gesagt, wie viele Routen generiert sind und wie viele Routen aus der App sind. Also wir haben ihnen gesagt, es sind generierte Routen und es sind Routen aus der App. Und dann durften die nach jeder Route einen Fragebogen ausfüllen. Wie fandet ihr die Route? War sie interessant? War sie kletterbar? Wie würdet ihr die Route bewerten von der Schwierigkeit her und glaubt ihr, ob diese Route generiert ist?
Mhm.
Und die Ergebnisse sind tatsächlich relativ interessant. Also wir hatten die Hoffnung ein bisschen aufgegeben während des Trainingsprozesses, als wir da die ersten Ergebnisse hatten, weil wir dachten, es wird gar nichts.
Ja.
Aber die Routen aus der Studie, die haben wir nicht gecherrypicked. Also wir haben sie nicht explizit ausgesucht, sondern wir haben zufällig 4 Routen aus unserem generierten Pool genommen und zufällig 4 Routen aus dem Trainingsset, also aus den Routen aus der App verwendet,
mhm,
damit wir quasi keinen Einfluss darauf haben, nur die schönsten Routen auszusuchen, die wir generiert haben, weil wir wissen wollten, funktioniert das generell. Und dann haben wir die Leute das klettern lassen und tatsächlich ist die beliebteste Route aus dieser Studie eine generierte Route gewesen.
Ah, cool.
Also die Leute, die gesagt haben, dass die Route gefällt mir am allerbesten, also der höchste Spaßfaktor quasi, war eine generierte Route, die sie auch nicht als generiert erkannt haben. Also da haben auch nur 12,5% gesagt, die ist generiert. Das ist, glaube ich, ein Ergebnis, womit man arbeiten kann.
Ja, cool. Aber du hast auch gerade gesagt, so, dass ihr an irgendeinem Punkt wart, wo ihr dachtet, oh Gott, das wird hier gar nichts. Was sind denn so die Fehler oder die auftretenden Fehler gewesen dabei, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt bei der KI-generierten Route irgendwie nicht so, wie ein Mensch das machen würde.
Ich glaube, das größte Problem sind die Fußtritte.
Mhm.
Also die meisten Routen haben Unmengen an Fußtritten unten gehabt. Da waren so 5 Fußtritte auf dem Kickboard gerade, die man gar nicht braucht. Und obenrum hat das Netz dann gesagt, warum, man kann ja die Handgriffe auch treten. So, das Problem war, das Netz weiß nicht, wie gut die Griffe sind. Und wir haben ja wirklich nur auf Bildern gelernt. Also wir haben denen nur gesagt, hier sind die Werte, da ist ein Topgriff, da ist Fußtritte, Startgriffe und normale Griffe. Aber wir haben nichts zur Qualität des Griffes gesagt. Und das heißt, dass wir ganz viel Untergriffstart hatten, weil einfach die Trainingsdaten in dem Bereich so sind, dass viele Routen auf dem Kilterboard in dem Bereich 6a bis 6c mit einem Untergriffstart starten. Das heißt, das Netz hat das sehr oft reproduziert. Das Problem ist, bei 40 Grad Neigung kann man diesen Untergriffstart nicht so gut treten. Das wusste das Netz aber nicht und ist dann davon ausgegangen, ja, also hat da halt keine Fußtritte mehr hingebaut. Das heißt, es fehlen einfach an einigen Stellen Fußtritte und dafür sind sie an anderen Stellen überproportional viel. Also es ist ein bisschen wild verteilt gewesen.
Gab es dann in diesen Testrouten, die gemacht wurden, auch so einen, wo unten total viele Tritte sind, wo die Leute dann gesagt haben, ey Leute, was ist denn das für ein Quark?
Ja, also wir haben die Leute dann quasi noch abgefragt in so einer Freitextantwort, so ob die uns noch was sagen wollen. Und da waren teilweise Antworten bei, so ja, verteilt die Fußtritte mal besser, so nach dem Motto, so unten viel zu viele, unten oben gar keine mehr. Manchmal hatten wir auch einen Griff, der absolut unnötig ist, der dann das Netz da halt hingebaut hat und gesagt, ja, und den hat einfach niemand benutzt. Ja. Weil das Netz weiß nicht, wie die Bewegung ist, das weiß nur, da ist ein Griff. Und das ist, glaube ich, was man machen kann. Man könnte zum Beispiel, dieses Problem mit das Netz weiß nicht, wie gut die Griffe sind, könnte man zum Beispiel erstmal einen Datensatz erstellen, in dem man quasi die Qualität der Griffe in gewisser Neigung hat.
Okay. Also es gibt da noch einiges zu tun. Man müsste quasi die Griffe da auch noch einpflegen und der KI erklären, das ist so und so ein Griff, der wird so und so benutzt, den kann man treten, den kann man nicht treten. Also da muss man noch viel mehr Erklärung reingeben und wahrscheinlich am Ende sogar noch Kletterbewegungen lernen lassen, dass das auch noch mit reinkommt.
Ja, also der Forschungsbereich ist tatsächlich, also es ist ganz lustig. Viele Leute, die bouldern, haben irgendeinen technischen Hintergrund beziehungsweise Informatik-Hintergrund, zumindest bei uns in der Halle ist es so. Und der Forschungsbereich ist relativ groß, was Sport und Informatik angeht. Und die Nische, wenn man dann in dieser Sportinformatik ist, gibt es eine Nische, wo quasi ganz viel mit Bouldern gemacht wird, wo ganz viel dran gearbeitet wird. Und ich finde, das ist einfach ein super spannender Bereich, wo man wirklich sich noch so ein bisschen überlegen kann, was brauche ich eigentlich? Also die Frage ist halt, was braucht man? Und wir haben uns überlegt, ja, so ein Kilterboard-Routengenerierung ist vielleicht ganz cool, einfach auch als, wenn man eine eigene Route gestalten möchte, aber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit hat, dann kann man das als Vorbereitung benutzen. Man kann sich eine Route generieren lassen und die dann anpassen an seine Vorstellungen, ohne dass man so von null anfangen muss. Dann hat man eine Vorlage und die Vorlage kann man anpassen. Das war so die Idee, wofür das zum Beispiel von Nutzen sein könnte.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Ist es just for fun oder bringt es noch was am Ende? Bringt es vielleicht auch über den Sport hinaus noch etwas, dass man solche Sachen erforscht?
Ja, also ich finde, man lernt immer ganz viel dazu. Also ja, wir haben jetzt ein Netz trainiert, was Kilterboard-Routen lernt, aber das Netz, also die Art und Weise, wie so ein Netz trainiert wird, kann man ja auf ganz viele andere Sachen anwenden. Auch mit der Top-Detection. Also wir haben Sachen gemacht, die jetzt für den Bouldersport funktionieren, aber die Technologie dahinter, die ist ja universell. Also ich kann diese Funktionalität bestimmt auch in anderen Bereichen anwenden. Also alleine schon aus dem Roboterfußball haben wir das ja auch. Also die Netze, die Bälle erkennen, das sind auch neuronale Netze. Oder das, was wir gemacht haben mit der Schiedsrichtererkennung, das ist auch dieses MoveNet, was wir dann für die Top-Erkennung benutzt haben. Und Roboterfußball und Bouldern hat jetzt nicht ganz so viel miteinander zu tun. Also das kann man schon irgendwie übertragen auf andere Fragestellungen.
Ja, und es gibt da, es ist spannend, dass du erzählst, dass da so viel passiert. Also ich habe jetzt nur zwei Sachen mal bei YouTube gesehen, unter anderem, dass da ein Forschungsteam die Speedroute und die Bewegungen in der Speedroute analysiert haben. Die ist ja auch, das ist eine genormte Route, es ist immer dasselbe und seit Jahren klettern so und so viele Leute immer dasselbe Ding hoch. Und das haben die auch halt mitgefilmt und haben analysiert sozusagen, was da die optimale Bewegung ist. Und das ist halt irgendwie schon spannend, wahrscheinlich das zu machen. Gibt es da noch andere Projekte, wollte ich dich noch fragen, die du auch schon entdeckt hast in dem Bereich, wo du sagst, ja, das ist ja richtig cool, dass das gemacht wird und interessant?
Also ich weiß, es gab jetzt eine Abschlussarbeit, die Toehooks auf Bildern, die Qualität von Toehooks auch erkannt hat mit Winkeln zwischen den Gelenken. Oder eine Arbeit, die schon ein bisschen älter, die haben quasi an der Kletterwand Fallangst versucht, mit VR-Technologien, also mit dieser virtuellen Realität, mit VR-Brille zu bekämpfen, indem die quasi Leute eine VR-Brille aufgesetzt haben, die Fallangst hatten und dann simuliert haben, dass sie in 10 Metern Höhe an der Kletterwand sind und dann mussten die Aufgaben machen. Das haben die dann quasi in 3 Schritten gemacht. Einmal haben die das mit diesen normalen, was man sich halt vorstellt, VR-Brille und Joystick, dann quasi VR-Brille und unten auf so 5 Zentimeter Höhe an der Wand und dann halt am Ende ohne VR-Brille in 10 Meter Höhe an der Wand. Ja, und das hatte, meine ich, auch ganz gute Ergebnisse, dass die Reaktion des Körpers ähnlich war in der VR-Situation wie in der echten Situation. Und es gab jetzt auch letztes Jahr eine Arbeit zur Posenerkennung an der Boulderwand mit Sensoren. Wenn man sich da so ein bisschen vorarbeitet, findet man relativ viel, was passiert. Ich habe ja auch gesagt, zum Beispiel bei uns, das Kilterboard haben wir gemacht, weil wir gesehen haben, es gibt Leute, die das fürs Moonboard schon gemacht haben.
Mhm.
Also es gibt 2 Arbeiten, die das fürs Moonboard gemacht haben, die gesagt haben, okay, fürs Moonboard funktioniert es. Dann haben wir gesagt, ja, dann können wir das ja auch mal fürs Kilterboard ausprobieren.
Und probiert ihr denn jetzt auch noch weiter oder weil das Studienprojekt jetzt abgeschlossen ist, bleibt das jetzt so, wo es ist oder bastelt ihr noch?
Also man bastelt ja immer noch so ein bisschen daran weiter rum, weil man, also nicht mehr so intensiv leider, weil man halt einfach nicht mehr so viel Zeit hat. Aber es ist immer so, dass man irgendwann merkt, ja, das könnte ich jetzt noch ausprobieren oder wenn man im Studium dann doch ein bisschen weiter ist. Und dann merkt, jetzt habe ich was Neues gelernt, mal gucken, ob ich das daran doch noch anwenden kann. Also man bastelt immer ein bisschen.
Okay. Sina, dann wünsche ich noch weiterhin fröhliches Basteln und vor allem wünsche ich viel Spaß jetzt beim Spieltag von der Techniker Boulder Bundesliga. Die kommt zu euch in die Halle. Ich vermute mal ganz stark, dass du auch mit dabei sein wirst, oder?
Ja.
Okay. Sina, dann alles Gute für den Spieltag und ich danke dir, dass du uns mal hast reinschauen lassen in deine Arbeit.
Ja, gerne.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an meine Gästinnen, an Sina Schreiber und an Dr. Claudia Osterkamp-Behrens. Und danke euch fürs Zuhören und jetzt natürlich viel Spaß und viel Erfolg beim neuen Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Wir hören uns zur nächsten Station wieder, dann geht's ins Blockbarock in Fulda.